Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit einem viel diskutierten Holocaust-Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer. Wir reden über The Zone of Interest.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Herzlich willkommen.
Hallo Lukas, es freut mich wieder hier zu sein zur nächsten Folge, die den Titel trägt des hiesigen Films The Zone of Interest. Ich durfte mir einen Film aussuchen, ich habe mir einen Film ausgesucht. Wir gehen heute ja in den Deep Dive zum 2023 erschienenen Film, der glaube ich sogar eine US-amerikanische, britische und polnische Produktion ist. Anders als der Name des Regisseurs, Jonathan Glazer, wo man glaube ich gern Jonathan Glaser sagen möchte, vermuten lässt, hat das Ganze nichts mit irgendeiner deutschen Filmförderung oder einem deutschen Produktionsteam zu tun, sondern setzt sich aus einem Konglomerat zusammen, das ja aus drei Nationen besteht, die gar nicht so deutsch sind, wie vielleicht der Cast und so weiter vermuten lassen würde.
Ich wollte gerade sagen, du stehst ja hier voll rein gleich hier. Das gibt es gleich schon die ersten Infos zu Jonathan Glazers The Zone of Interest und Smith. Ja, deutsche Schauspieler haben wir, die hauptsächlich mitspielen, ne? Aber ansonsten war es das so im Großen und Ganzen. Jonathan Glazer als Brite und genau, eine Co-Produktion aus drei verschiedenen Ländern, richtig. Hast du sehr gut schon wiedergegeben.
Ich war voll tatsächlich auch im Kino. Und da dachte ich, na, das kann nur ein deutscher Film sein, Jonathan Glaser. Damals wusste ich noch nicht, dass das der Regisseur von Under the Skin ist. Und dann siehst du halt hier noch Sandra Hüller und dann den Christian Friedel, den kannte ich leider auch nicht. Aber ja, da hat man schon gehört, so, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist der O-Ton, das ist jetzt nicht nachsynchronisiert oder so. Das bekommt man dann, finde ich, schon mit, auch wenn die Synchro immer sehr, sehr gut ist. Aber ich finde schon bei den Trailern, die ersten Sätze entscheiden schon darüber, ob das jetzt wirklich synchronisiert wurde oder nicht. Also man bekommt das, wie gesagt, relativ zügig mit, wenn sich der Ton irgendwie so mehr Stereo anhört, mehr räumlicher anhört. Also dann letztlich im Nachvertonungsstudio, im Synchronisations-Produktions, sage ich mal, Einrichtungsräumchen, da dann klingen kann. Ich finde, da hört man immer noch irgendwie einen Unterschied. So nur so eine kleine Fußnote, die mir mal auffiel. Ich finde, man hört es irgendwie schon noch, auch wenn da ganz viel Technik, ganz viel Aufwand und vor allem viel Geld drin steckt. Ja, so eine Synchronisation ist immer, glaube ich, sündhaft teuer. Aber ich finde, man hätte gleich gehört, okay, hier, der O-Ton ist tatsächlich, ich glaube, über den gesamten Film hinweg deutsch.
Guck mal an. Nee, ich habe das mit der Synchronisation habe ich gar nicht so gemerkt. Also ich habe den Film nicht im Kino gesehen, muss man dazu sagen. Ich habe ihn zu Hause ein paar Mal gesehen jetzt. Im Zuge deiner Filmauswahl für diese Folge auch zum ersten Mal tatsächlich. Ich habe den damals aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen. Tatsächlich hatte ich aber, ich glaube, im Verlauf der Zeit mir, ich glaube, 3 oder 4 Kinokarten für diesen Film gekauft und es hat dann aber immer aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Entweder musste ich spontan arbeiten oder war dann krank oder so. Also bin ich diesem Film
Sollte nicht sein,
ja. Sollte nicht sein und jetzt ist es endlich soweit. Und sehr spannender, interessanter Film. Freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Bevor wir allerdings über The Zone of Interest sprechen, möchte ich dich gerne fragen, ich würde dich gern fragen, was du zuletzt gesehen hast und würde zugleich aber vorweggeben, was ich zuletzt gesehen habe, weil ich dazu erst später was sagen werde. Ich habe nämlich Under the Skin von Jonathan Glazer auch zur Vorbereitung auf diesen Film gesehen, fand den auch extrem spannend und was das alles mit The Zone of Interest vor allem zu tun hat und auch noch vielleicht noch so ein paar andere Sachen über den Film werde ich dann zum Besten geben, wenn wir tatsächlich mit Jonathan Glazers letztem Film sozusagen einsteigen, weil das da gibt es ein paar interessante Parallelen. Und die fand ich ganz spannend und das gibt einfach mehr Sinn, wenn wir das später machen. Von daher die Frage erstmal an dich, was hast du zuletzt gesehen, Lukas?
Ich habe zuletzt 2 Filme gesehen. Der eine Film kommt auf jeden Fall in unseren Jahresrückblick des Jahres 2025. Der andere Film, über den kann ich jetzt hier, denke ich mal, gern frank und frei erzählen, das war nämlich der Film Until Dawn. Den gab es bei Prime, relativ günstig verfügbar, nicht frei verfügbar mit dem Abo. Man musste ihn, glaube ich, schon kaufen, aber der war zu seiner Zeit reduziert. Und da dachte ich mir, Mensch, ich gucke mir mal diesen Film an, da ich mich erinnern konnte, dass der vor einiger Zeit im Kino lief. Und ich schon mit dem Gedanke gespielt habe, mir den Film anzugucken. Ich wusste, es ist ein Horrorfilm. Zu der Zeit gab es wenig Horrorfilme im Kino. Mensch, das wäre doch was. Ich bin allerdings nicht reingegangen. Und mir war auch zu der Zeit gar nicht bewusst, dass es nur eine, sag ich mal, Videospiel-Adaption ist. Da es anscheinend ein Videospiel gibt, das ja den gleichen Namen Until Dawn trägt. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie einen Untertitel oder einen Zusatz gibt. Aber ja, es geht wie wohl auch im Spiel, um eine Gruppe junger Menschen, die in einer abgelegenen, ja, eine Hütte ist es gar nicht. Es ist wirklich ein schönes, irgendwie typisch amerikanisches Vorstadthaus. Ja, von einer, ich würde es mal sagen, nicht näher definierten unheimlichen Bedrohung heimgesucht werden. Ja, sie gehen also in dieses Haus hinein. Das soll dieses Visitor Center eines einstigen Verschütteten, also vom durch den Bergbau verschütteten Ortes gewesen sein. Und das ist dieses einzige Haus, das es quasi zu diesem Ort, fällt mir gar nicht mehr ein, noch gibt. Und es wird relativ schnell deutlich, dass ja, die fünf oder sechs sich in einer tödlichen Zeitschleife gefangen ja, wiederfinden. Also stirbt jemand, beginnt die Nacht oder sterben alle, besser gesagt, beginnt die Nacht von neuem. Um das Spiel quasi zu gewinnen, müsste man bis zum Morgen überlegen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Leben hat. Also man kann in diesem Gästebuch nachverfolgen, okay, hier wird jetzt die Schwester der Protagonistin gesucht. Die soll zuletzt an diesem Ort gesehen worden sein. Und die hat in das Gästebuch wahrscheinlich einmal unterschrieben und dann auch jedes Mal, wenn ihr Spiel dann quasi wieder neu begann, und hat das ungefähr, ich glaube, 13 oder 14 Mal geschafft. Und danach, man sah schon, die Unterschrift wird irgendwie immer schwächer. Irgendwie ist die Unterschrift dann nicht mehr so, sah nicht mehr, also so motorisch sauber gezeichnet aus. Und man konnte schon irgendwie erahnen, dass es der immer schlechter und immer schlechter ging. Und genauso war das eben auch hier. Und ja, man konnte, wie gesagt, das Spiel gewinnen, wenn man im Kollektiv oder auch allein, es mussten nicht alle überleben, wie gesagt, eine Nacht bis, weiß ich nicht, morgen 6 Uhr bis zum Morgengrauen überlebt. Es gab da auch noch sowas wie so einen MC, wie so einen Master of Ceremonies, der da immer mal reinkam, das Ganze so ein bisschen orchestriert hat, so ein bisschen gesteuert hat. Und ja, man musste so ein bisschen seine eigenen Ängste überwinden, man musste die Geheimnisse des Ortes, des Hauses, dieses ganzen Prinzips lüften, und konnte ja, sag ich mal, so ein bisschen mit diesen Protagonisten auf die Suche gehen, aus diesem Fluch, aus diesem Bann so ein bisschen rauszukommen. Und ja, man konnte dann wieder in das richtige Leben übertreten, aus dieser albtraumartigen Zeitschleife hinaustreten, indem man eben als Kollektiv die richtige Entscheidung trifft. Ja, das Try-and-Error-Prinzip nenne ich es einfach mal. Ja, man musste sich da so ein bisschen durchprobieren. Hat eigentlich relativ gut funktioniert. Es war halt mehr oder weniger so eine gewisse Subgenre-Fluidität. Der Film schwamm mit diesen einzelnen Leben, die dann immer wieder, sag ich mal, regeneriert und dann wieder neu gestartet wurden. Immer mit einem anderen thematischen Schwerpunkt des Horrorgenres. Einmal war es halt der Slasher, dann war es irgendwie das Paranormale, dann ging es vielleicht auch irgendwie um vielleicht dieses teuflische, dämonische, dann ging es vielleicht auch ein bisschen so diesen clownesken Vibe. Also da waren ganz viele verschiedene Dinge dabei, die das Ganze zu so einem, ja, zu so einem Best-of-Potpourri der, sag ich mal, 2000er Horrorfilm AAA-Titel gemacht haben, so, sag ich mal, eine Jason-ähnliche Figur, und dann gab es, wie gesagt, noch einiges, was vielleicht an Conjuring, an Insidious erinnert hat. Ich bin jetzt, wie gesagt, mit dem Spiel nicht firm. Vielleicht sind das auch alles Referenzen, die im Spiel vorkommen, die einem durch das Spiel bereits was sagen und die auch, sag ich mal, genuin jetzt nicht aus diesen Referenzen kommen, die ich gerade aufgezeigt habe, sondern die tatsächlich vielleicht aus dem Spiel kommen, aus einem Comic kommen oder so. Ah, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, wie gesagt, das Zeitloop-Konzept war ganz cool, war ganz unterhaltsam, es war super schnell. Also wir reden ja immer irgendwie auch manchmal vom Pacing. Also der Film ratterte wirklich so vorneweg. Es gab kaum eine Exposition. Es wurde nicht erzählt, wo wir hier sind, was das hier soll, was das hier alles miteinander zu tun hat, sondern es gab eine ganz dünne Geschichte und dann rollte, sage ich mal, der Zug. Und man, ja, war halt einfach dabei, wie Nacht für Nacht für Nacht für Nacht da irgendeiner gemeuchelt, gemordet wurde, wie dann auch der körperliche Verfall einsetzt, ja, so eine Body-Horror-Anleihe, denn mit Voranschreiten wurden die halt irgendwie immer schwächer und haben sich dann auch zu Wesen verwandelt, die dann, wenn sie es nicht schaffen auszubrechen, in dieser Welt für immer und ewig bleiben müssen und da quasi zur Requisite werden. Ja, kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Als, sage ich mal, Produkt, das unterhalten soll, hat das sicherlich funktioniert. Aber ja, der Film pflegt natürlich schon in irgendeiner Art und Weise so dieses affirmative Kunstverständnis. So, ich will dir gefallen, ich biete dir jetzt ganz viele Dinge, ganz viele Bonbons, ganz viele Möglichkeiten, wie ich dir gefallen kann. Such dir bitte raus, was dir gefällt. Ich habe jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, eine eigene Vision oder stelle jetzt nicht einen Monolith in den Raum, mit dem ich jetzt quasi das sein möchte, was es vielleicht vorher noch nie gab, sondern ich mache einfach aus mir das wie so eine Art Copycat. Es gab sicher mal Pokémon, das Ditto, das sich zu allem verwandeln konnte. Und so ist ein bisschen dieser Film, ja, also diese ständige Reproduktion. Beeindruckt nicht nachhaltig, unterhält aber, wie gesagt, für die Spanne der Sichtung und war ein okayer Film. Ja, ist handwerklich ganz gut gemacht, da steckt sicherlich viel Geld drin, sah gut aus. Das hat mir, wie gesagt, gefallen, auch das Sounddesign wirklich dicht, wirklich sehr direkt nach vorne geschoben. Alles sehr laut, alles sehr auf den Jumpscare ausgelegt, aber das klappt. Das klappt und das war auch wirklich gut gemacht. Wenn man da anständige Kopfhörer hat, eine anständige oder eine Soundbar, Lautsprecher und so weiter, da hat man wirklich seine wahre Freude dran. Ist kein wirklich innovativer Beitrag zum Genre. Müsste es das sein, weiß ich nicht. Für mich schon. Aber ja, so all in all war das so semi.
Ich habe von dem Film, also ich habe irgendwie mal gehört, dass es einen Film dazu gibt. Ich habe das Videospiel nicht gespielt, aber ich weiß ein bisschen was über das Videospiel tatsächlich, weil ich mal so Anfänge eines Let's Plays gesehen habe und mal so ein bisschen was dazu gelesen habe irgendwann. Und mir war nicht bewusst oder bin mir jetzt auch gerade nicht 100% sicher, ob das im Spiel auch so ist, dass du quasi mehrere Nächte dadurch leben musst. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es so eine Gruppe von Teenagern ist, die auch in so einem relativ großen Haus im Wald irgendwie ja Urlaub machen wollen, wenn man so will. Und interessanterweise ist es im Spiel so, dass relativ viele von diesen Figuren von tatsächlichen Schauspielern gespielt werden, die auch wirklich als diese erkennbar sind. Also beispielsweise ist Hayden Panettiere da drin in diesem ersten Spiel und noch so ein paar andere. Es gibt auch eine Fortsetzung von diesem Spiel, die quasi das gleiche Prinzip hat, aber eine andere Geschichte erzählt. The Quarry. Und da ist zum Beispiel der Bruder von Sam Raimi, dessen Name mir immer nicht einfällt, das mir gerade entfallen ist, da. Und das System des Spiels ist sozusagen so, dass du diese Gruppe von Jugendlichen hast und tatsächlich treffen die dort im Verlauf der Geschichte auch auf eine ganze Reihe von typischen Horrortropen. Also da ist dann auch der typische große Slasher-Typ hinter denen mal her oder so. Oder du hast dann auch so Schattenwesen, so gefährliche, die irgendwie eine übernatürliche Präsenz dann innerhalb dieses Spiels darstellen. Und es ist dann tatsächlich so, dass du, wie gesagt, diese Gruppe von Jugendlichen hast und das Spiel führt dich quasi durch so eine Reihe von Quicktime-Events, die du schaffen musst, wo du auch zum Teil Entscheidungen treffen musst. Und wenn du die falsche Entscheidung triffst, stirbt dein Charakter. Oder der jeweilige Charakter, den du halt steuerst in der Situation. Und es ist dann nicht so, dass das Spiel dadurch verloren ist, sondern der Charakter ist dann einfach tot für den weiteren Verlauf der Geschichte. Und es kann dann tatsächlich passieren, dass du am Ende der Geschichte, dass dann keiner mehr überlebt oder dass alle überleben oder dass nur spezifische Menschen gestorben sind. So, das ist in The Quarry genauso. Und ist dann natürlich umso spannender, dass du hier im Prinzip so eine Art ja, spielbaren Horrorfilm hast, was durch diese tatsächlichen Schauspieler natürlich auch nochmal verstärkt wird. Ich weiß gar nicht, war in diesem Until Dawn Film jetzt irgendwie, war da irgendwie ein Cast dabei, den man irgendwie, ja?
Boah, also ich kannte tatsächlich einen, Peter Stormare.
Ja. Ich weiß aber nicht. Der spielt in Until Dawn auch mit, tatsächlich.
Ach, der ist im Spiel dabei?
Ja.
Ach, da müsste ich fast nochmal gucken. Bei Until Dawn. Tja, Ella Rubin, Michael Cimino,
ja.
Ji Jung Yo, Odessa Asian, die kennt man. Moment mal, die habe ich tatsächlich gekannt. Da muss ich ganz kurz mal spicken. Moment, Odessa A Apostroph Sion aus Better Things. Nee, daher kenne ich die tatsächlich nicht. Hellraiser, genau, das Tor zur Hölle, das ist dieser Hellraiser-Film, der, ich weiß gar nicht, von wem produziert wurde, von Paramount oder so. Mhm. Ich glaube, das ist der Paramount, dieser ganz aktuelle Hellraiser, da hat die tatsächlich eine der Hauptrollen gespielt. Die kam mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ansonsten Hayden Panettiere habe ich hier jetzt nicht gefunden. Das wäre mir auch, glaube ich, aufgefallen durch Scream. Da habe ich die auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, hier Peter Stormare war Dr. Alan J. Hill, der hat halt diesen, weiß ich nicht, Asylum Typ gespielt.
Ja.
Den es dann halt, weiß ich nicht, in ganz vielen Horror-Games, weiß ich nicht, auch Outlast habe ich mal gespielt. Da gab es auch irgendwie so dann diesen freakigen Psychiater, der eigentlich selber irgendwie genau schon der Patient ist, den er eigentlich wahrscheinlich sucht oder kreieren möchte. Und dann aber irgendwie hier in dem Film jetzt dieser Ringmaster war, der da so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte und das Ganze am Laufen hielt. Hm. Immer mal so ein bisschen Exposition einfließen ließ. Aber letztlich ist der auch irgendwie ganz komisch. Zu Tode gekommen, da muss man aber sagen, die Wundästhetik, die Wundbilder und die Special Effects, die waren hier wirklich gut. Also habe ich zuletzt so gut gesehen, dass wirklich Körper platzen können in Scanners. Also in Scanners sieht das auch hervorragend aus, aber hier, ja, teilweise auch sehr unvermittelt, sieht das wirklich hervorragend aus, muss man wirklich sagen.
Meinst du jetzt damit, dass Scanners der letzte Film war, den du gesehen hast, bei dem das
genau,
so gut war?
Genau, der mir markant in Erinnerung ist, dass das so gut aussehen konnte. Nicht, dass es dazwischen, seit Scanners, seit 80er oder so, dass es bisher nicht sowas gab, boah, da bin ich mir jetzt unsicher. Aber meistens, wenn geplatzt wird, dann ist da irgendwie so ein ganz komischer Schnitt in der Mitte und man sieht irgendwie gar nicht den Prozess, das wirklich, also so diese Nanosekunde des wirklich Auseinandergleitens der körperlichen Struktur, sondern man sieht den Körper und dann sieht man eigentlich nur noch das Geplatzte. Da wird immer so ein bisschen billig mit so einer mit so einem komischen Cut gearbeitet. Hier aber nicht, hier kann man das wirklich genießen, ja, wie ein menschlicher Körper sich in seine Kleinteile zersetzt, wenn man dafür so ein bisschen ja ein Faible hat und sag ich mal auf Wundästhetik, auf sag ich mal das transgressive, viszerale Bild steht, wie ein das ja durch viele Horrorfilmsichtungen so bereits ein bisschen, ja, wurde gedeiht einem das halt so ein bisschen an, dass man da so ein Auge für bekommt, denkt so, ah, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es jetzt in so einem Streifen drinsteckt.
Na, guck mal an. Ich habe gerade noch recherchiert, in dem Videospiel hat noch Rami Malek mitgespielt. Das war einer der Jugendlichen tatsächlich. Der ist wahrscheinlich für so eine Produktion, wie die Filmproduktion, die jetzt rausgekommen ist, ein bisschen der entwachsen, sagt man es mal so, eventuell. Ne? Also als Oscar-Gewinner und so. Ne? Und jemand, der mittlerweile big im Business ist.
Absolut.
Genau. Du hast gesagt, du hast noch einen Film gesehen, der es in deinen Jahresrückblick eventuell reinschafft.
Absolut. Bring Her Back. Ja. Quasi von den, ich weiß nicht, ob es Zwillinge sind, aber es sind Geschwister. Von den Geschwistern des Films Talk to Me. Ja, da ist auch ein zweiter Film, ein zweiter Teil, ein Sequel geplant. Und jetzt kommen die aber erstmal zwei Jahre später mit dem Film Bring Her Back um die Ecke. Und der hat mir sehr gefallen. Also wenn man an den New French Extremism denkt, den wir bereits kennen, den wir auch schon besprochen haben.
High Tension hatten wir besprochen.
High Tension, genau. Dann wird man hier tatsächlich gute, weitergedachte Anleihen finden, die nicht versuchen, sag ich mal, in die gleichen Fußstapfen zu treten, aber die hier wirklich genau die Töne finden, die mich an so manchen Martyrs-Film von Pascal Ollier erinnern. Und das gelang hier ziemlich gut, ja, dieses Leid, die Drastik von Qual, von Entmenschlichung, über die wir sicherlich dann bei The Zone of Interest auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal sprechen müssen, aber die hier wirklich jetzt dargestellt wird, die jetzt hier wirklich derartig explizit und exponiert ist, dass man gar nicht drum rumkommt und das ein oder andere Mal, nicht oft, aber das ein oder andere Mal so ein bisschen in die Armlehne des Kinosessels greift, weil hier gerade wirklich was derartig unangenehm ist und auch irgendwie nachfühlbar ist, dass es ja tatsächlich sich auf einen schon in einer Art und Weise überträgt, dass mich das tatsächlich an die an das Terrorkino der Franzosen, ja, in den Nullerjahren erinnert hat. Und das war, finde ich, sehr, sehr beachtlich. Darüber hinaus hat der Film natürlich noch Qualitäten, die ja der Qualität jetzt sicherlich in nichts nachstehen. Aber wie gesagt, in die genauere Nachlese kommen wir dann, im besten Fall kurz nach Silvester 2026. Wahrscheinlich wird es erst wieder im Februar oder März, wie auch schon dieses Jahr. Aber wir gucken mal, der Film, kommt, denke ich mal, wenn nicht in die Honorable Mentions, dann sogar in die Top 5 rein. Ich gucke mir den gerne nochmal an, um euch dann ein fundiertes Fazit, eine fundierte Einordnung zu geben. Aber das ist ein gutes Ding, falls ihr den nochmal irgendwie sehen könnt, falls der bei euch noch im Kino läuft, geht da mal rein, guckt euch das mal an, liefert euch den Film mal aus. Das ist da wirklich eine sehr schöne, bittere und zutiefst auch dunkle und wieder transgressive, grenzüberschreitende Erfahrung. Hat mir wirklich Spaß gemacht, dass das einfach mal so ein Film von, weiß ich nicht, einem Geschwisterpaar, das jetzt seinen zweiten Langfilm präsentiert, so rüberkommt.
Hatte Talk to Me bei dir auch schon diese Assoziation zu dieser Blütezeit des französischen Horrorfilms der 2000er geweckt?
Ein bisschen.
Oder Terrorfilm, besser gesagt.
Ja, die Gewaltdarstellung, das Ausliefern des Kameraauges, dieses Nicht-Wegschneiden in, sage ich mal, einer Halbtotalen und wirklich Zeigen von roher körperlicher Gewalt gegen den eigenen Körper, gegen den fremden Körper, war da auch schon vorhanden, hat mich auch sehr beeindruckt, aber das wird hier nochmal mit einer Qualität des Body-Horrors gepaart, gekoppelt, wo man sich dann stellenweise wirklich fragt, okay, wir gehen jetzt mit dem Film, stellen uns vor, dies sei ein menschlicher Körper, der auf welche Art und Weise, durch welche Mittel auch immer, sich derartig zurichten lässt, sich derartig eigentlich aus guten Motiven, aus nachvollziehbaren Motiven quälen, wahrlich schänden lässt. Was kann jetzt noch passieren? Wie will man das Ganze jetzt noch steigern? Und der Film findet Wege und Wege und Wege, das Ganze immer noch weiter zu steigern und immer noch drastischer zu machen und ja, so ein bisschen eben die Zwingen anzuziehen. Das ist dann wirklich schon im zweiten Drittel, im dritten Drittel sehr, sehr unangenehm wird auf einer audiovisuellen Ebene. Also auch akustisch hört man hier auch, weiß ich nicht, ich kann es nicht hören, wenn irgendwie Zähne brechen. Ganz unangenehm. Und wenn man dann noch sieht, genau wie der Zahn so langsam und dann auch irgendwann dann eben abknackt, dann ist das übel. Dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, dann wird da in eine intime Zone vorgedrungen, die man aus irgendwelchen Gründen fürchtet. Zähne sind so ein Ding. Es gab schon Filme irgendwie, The Dentist, das waren irgendwie so B-Movie, Horror, Groundhouse-Kinofilme, die schon mit diesen Ängsten gespielt haben. Aber ja, dass es einen Kinofilm schafft, den man dann auf großer Leinwand in 4K sehen kann, den man auch wirklich ernst nimmt und nicht irgendwie als nette Spielerei, wie gesagt, als irgendwie B-Movie-Kino schon so ein bisschen geprimed reingeht, da hat das nochmal wirklich mit so einer emotionalen Bindung an verschiedene Figuren, wie gesagt, nochmal ja, eine Form von Drastik, die tatsächlich sehr, sehr beachtlich ist und die ich super fand und der ich mich dann auch gern für den Moment des Sehens ausliefere. Darüber hinaus kann man sich dann natürlich im Nachgang mit dem jeweiligen Gast oder mit dem jeweiligen Partner, mit dem man den Film geguckt hat, gern austauschen, wie übel und wie schlimm und wie krass das alles war, aber ich sag mal, ist trotzdem eine ganz schöne Erfahrung, ja, das mal im Kino zu sehen, wie so Terrorkino im Kino tatsächlich stattfindet, weil ich konnte das leider nur qua meiner späten Geburt relativ spät erst wahrnehmen und habe die ganzen Filme nicht im Kino sehen können, die wir ja schon, weiß ich nicht, mindestens benannt haben. High Tension haben wir schon besprochen. Gibt ja noch ganz viele andere. Calvaire hatten wir ja auch mal zusammen gesehen.
Genau.
Ja. Inside wäre da noch, dann hätten wir, glaube ich, noch, wie gesagt, Martyrs. Oder Frontier, das sind so diese großen Dinger. Es gibt sicherlich noch ein paar andere, die man nennen könnte, die seinerzeit ja auch schon irgendwie unterm Radar waren, dann irgendwie ihre Fangemeinde gefunden haben, die relativ, das Ganze, sage ich mal, schon irgendwie viral hält. Es ist immer schon noch im Gespräch, es wird immer schon noch thematisiert und hervorgezogen und auch in tollen Editionen neu aufgelegt. Da kommt Bring Her Back so ein bisschen ran. Hat schon was damit zu tun.
Ah, alles klar, okay. Nee, also geht mir natürlich auch so. Ich bin ja nur 2 Jahre älter als du, deswegen habe ich das ja auch alles nur auf DVD oder Blu-ray dann gesehen, diese ganzen Filme. Beziehungsweise bin eigentlich durch dich drauf gekommen, weil ich kannte das vorher nicht. Ich habe halt die Filme dann eher in meiner Jugend dann schon so illegalerweise quasi gesehen, die dann so ein bisschen drauf aufgebaut haben, die vor allem in den USA produziert wurden. Sowas wie Saw und Hostel und so ein Kram, ne? Hab dann auch mal mir aus Japan Grotesk angeschaut. Also das ist auch ein Torture-Porn, wenn man so will. Und der im Prinzip was sehr Nihilistisches hat, weil es geht quasi nur darum, genau diese Penetration des menschlichen Körpers zu zeigen. Es werden im Prinzip, es gibt da so einen Typen, der ein Paar entführt und der Film handelt davon, dass die dann gefesselt sind in einem Raum und quasi gequält werden und ihre ja, Körperteile werden amputiert und sowas. Und ich glaube, es werden sogar Zähne gezogen. Deswegen musste ich da gerade dran denken. Also es geht im Prinzip die ganze Zeit nur darum, diese Penetration auch zu zeigen mit Bildern sozusagen und nicht nur die Reaktion sozusagen einem zu präsentieren. Das ist so einer der härteren Filme dieser Gangart. Wobei es da auch noch einen ganz schönen Eisberg gibt, was man so mitbekommt so von Filmen, von denen wir wahrscheinlich noch nicht was gehört haben.
Nein. Also. Irgendwas mit Guinea Pig oder so.
Da
ist
ja,
ein,
ja, da
es gibt einen gestimmt. Haufen
ja.
Snuff-Core, wie gesagt, kleine Produktion an Filmen, die ja irgendwie so, wie gesagt, so im Underground wabern, die es dann, wie gesagt, mal als Bootleg, irgendwie als schwarzgebrannte, weiterverbreitete durch einen Zweitmarkt, durch, sag ich mal, Secondhand, durch den Privatverkäufer verbreitete Filme, an die man dann kommen kann. Sicherlich ein Serbian-Film, habe ich jetzt noch nicht gesehen, den habe ich hier noch in meinem Giftschrank. Da kann ich jetzt leider, ja, den nicht irgendwie sinnvoll einordnen. Aber es gibt da schon... Ja. Ganz schön was.
Es hat immer die Frage, wie tief diese Filme dann sind, ne? Also ob sie das Leid sozusagen auch mit tieferen in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so hochtragend, aber ich sag mal so mit bestimmten interessanten Fragestellungen verbinden, wie das sehr explizit gemacht wird in Martyr, finde ich ja. Also ich finde ja, das ist tatsächlich der beste dieser Filme,
ja.
So,
ja.
Weil er eben dann noch diese philosophischen Gedanken zu verschiedenen Themen noch mit reinbringt und darüber kann man vortrefflich reden. Ich habe gehört, dass, also ich habe nicht gesehen auch, aber ich habe auch gehört, dass sowas wie A Serbian Film relativ platt sein soll im Vergleich dazu, ne? Also, ja. Aber weiß nicht, vielleicht geben wir uns das ja irgendwann mal.
Vielleicht machen wir mal so ein kleines Special oder der kommt einfach mal ganz regulär in die Runde, wenn uns die Lust danach steht. Es ist bald, also man kann schon sagen, Halloween steht irgendwie so langsam vor der Tür. Vielleicht denken wir uns da noch in Bälde was Schönes aus. Mal gucken. Ja, Bring Her Back geht gern mal rein. Cooles Ding.
Genau. Und wir beschäftigen uns heute auch mit einem Film, der sehr viel Gewalt beinhaltet, auch wenn sie nicht explizit gezeigt wird, sondern eher versteckt wird und erahnt wird. Wir reden nämlich über The Zone of Interest. Damit können wir auch in das Gespräch reinstarten im Prinzip. Das Interessengebiet übersetzt. Ich habe mir die Folge von Projektion Kinogespräche zu The Zone of Interest angehört und da hat Markus Stiegelacker gesagt, dass dieser Begriff im Prinzip ein NS-Euphemismus ist, der sozusagen gewisse Interessengebiete oder gewisse Gebiete innerhalb des Nationalsozialismus zeigt, die sozusagen verschönert werden sollten mit diesem Begriff. Also das Interessengebiet ist in diesem Fall das Vernichtungslager Auschwitz sozusagen, sodass man nicht Vernichtungslager gesagt hat, sondern dann intern von Interessengebiet gesprochen hat. Ist eine freie Adaption eines Romans von Martin Amis, der Roman trägt denselben Titel, ist im Jahr 2014 rausgekommen und tatsächlich ist Martin Amis mittlerweile verstorben, der ist wohl am Tag der Premiere von The Zone of Interest von diesem Film verstorben, wie ich recherchiert habe, also konnte diesen Film leider nicht sehen, soll sich aber auch sehr stark unterscheiden. Dieser Roman, es geht da wohl auch um eine Liebesbeziehung, allerdings nicht zwischen sozusagen dem Ehepaar der Familie Höss, die in dem Roman übrigens Doll heißen, sondern es geht um die Beziehung von Frau Doll mit einem Kollegen von ihrem Mann Doll sozusagen. Und es geht darum, wie die beiden dann sozusagen innerhalb dieses Konstruktes versuchen, eine Liebesbeziehung aufzubauen, alles aber auch vor dem Hintergrund der Massenvernichtung an den Juden, anderen Völkern, Homosexuellen und so weiter, eben den Opfern des Nationalsozialismus. Hier bei The Zone of Interest haben wir eine Besetzung von Christian Friedl, der den Rudolf Höss hier spielt, und Sandra Hüller als Hedwig Höss, also deutsche Schauspieler, wie wir es eben schon festgestellt hatten, die eben in diesem Film dann spielen. Und es ist ein Film, der sehr viel Buzz generiert hat, der einen ganz schön, dem ein Ruf vorauseilt, wenn man so möchte. Und der im Nachhinein auch bei den Oscars 2024 tatsächlich sehr stark dafür belohnt wurde, hat nämlich den Titel des besten internationalen Films gewonnen und wurde auch ausgezeichnet für den besten Ton. Und bevor wir vielleicht weiter so ein bisschen reinstarten in die Diskussion, kannst du uns ja vielleicht erstmal erzählen, worum es denn geht in The Zone of Interest.
Das mache ich natürlich gern. Also in The Zone of Interest, du hast bereits angedeutet, geht es um eine deutsche Familie, Rudolf, Hedwig und ich glaube mehrere Kinder. Die leben in einem großzügigen Haus mit großem Garten und Hedwig bringt ihren lieben langen Tag eigentlich damit zu, Beete anzulegen, den Garten zu pflegen, auch das Hauspersonal herum zu kommandieren. Ja, man muss dazu sagen, es gibt sowas wie Dienstmädchen, Hausmädchen, es gibt sowas wie Köchinnen, es gibt auch sowas wie Kindermädchen in diesem Haus. Also wir können schon mal davon ausgehen, dass es der Familie Höss an nichts mangelt. Das scheint eine gutbürgerliche Familie zu sein, die vielleicht auch so einen kleinen Aufstieg erfährt und die Vorzüge des Aufstiegs gerade so ein bisschen auskostet und genießt, vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene noch gar nicht richtig mit diesen Treppen nach oben fallen klarkommt. Die Kinder spielen im Garten, planschen im Fluss. Ja, das ist alles wirklich in der Nähe, ist schön im Grün gelegen und alle führen eigentlich ein wirklich unbeschwertes, sonnendurchflutetes, fröhliches Leben. Genau, die Hausangestellten bestehen eigentlich aus teilweise ausländischen Frauen. Die erledigen eigentlich still, unauffällig die Arbeit im Haushalt und auch darüber hinaus werden alle Wege für die Familie eigentlich gemacht. Ja, es kommt auch mal Hedwigs Mutter zu Besuch. Die ist von dem Einwesen recht beeindruckt, lässt sich den Garten zeigen, was dort alles wächst, was dort alles gedeiht, was es vielleicht noch so für Pläne gibt in den kommenden Jahren. Das Anwesen gefällt ihr sehr. Es ist ein wirklich schönes, aufgeräumtes Haus mit klaren Linien, mit einer schönen Einrichtung. Alles wird wirklich sehr bedacht und ja, einfach grundauf solide. Der Vater, Rudolf Höss, der fährt auch regelmäßig zu Dienstreisen nach Berlin. Muss zum Beispiel auch mal nach Oranienburg. Darüber spricht er relativ nüchtern, relativ knapp. Er ist ein wirklicher Arbeiter, ein echter Workaholic, arbeitet viel, genießt auch die Zeit mit seiner Familie, mit seinen Kindern, aber wird auch immer wieder von der Arbeit gedanklich eingebunden und ist da manchmal auch so ein bisschen blockiert und redet eigentlich mit seiner Frau dann erst so richtig, wenn beide abends in getrennten Betten liegen und sich mal bei einem schummrigen Licht unterhalten können. Ja, genau. Es gibt eine kleine Besonderheit, man hört im Hintergrund immer wieder so ein paar Geräusche. Ja, man hört Rufe, man hört manchmal auch sowas wie relativ weit entfernte Schüsse oder mal das Brummen von Maschinen. Bei Nacht kann man manchmal auch so erleuchtete Nebel und Rauchschwaden erkennen. Es scheint auch immer mal ein Schlot zu brennen. Aber da geht die Familie eigentlich nicht drauf ein. Das ist eigentlich relativ beiläufig akzeptiert. Scheint niemanden zu stören. Die Fenster werden dann hin und wieder geschlossen, wenn irgendwie der Wind ungünstig steht. Und wir sehen auch in der Parallelsequenz immer mal so eine Art Mädchen, die heimlich irgendwelche Essenspakete im Dunkeln versteckt. Die hat dann irgendwie einen Korb mit Äpfeln und verteilt die dann so im Umland. Was sie damit machen möchte, wird gar nicht so explizit gezeigt. Man könnte es mutmaßen, vielleicht möchte sie die Pferde füttern, vielleicht möchte sie irgendwelche Tiere anlocken, vielleicht müsste sie einfach auch nur einen Baum sehen. Man weiß es nicht so richtig. Ja, genau. Der Vater nimmt noch häufig an Besprechungen teil, die finden dann auch im Haus statt. Man spricht hier häufig von Optimierung, von dem Ausbau einer Anlage, von Zahlen, Daten, Fakten, von Dingen, die besser laufen sollen in Zukunft, die man, wie gesagt, produktionsfähiger machen will. Und es dreht sich häufig etwas um Transporte, um Zahlen, um Kapazitäten. Und es wird eigentlich mit diesen Kollegen, die dann und wann zu Besuch kommen, auch ein sehr bürokratischer, sachlicher Tonfall gepflegt. Und Hedwig fühlt sich eigentlich in diesem Haus mit dem Ganzen drumherum auch wirklich sehr wohl, möchte dort bleiben, auch wenn ihr Mann versetzt werden soll. Und da beginnt die Geschichte so ein bisschen an Dramatik aufzunehmen, denn Rudolf wird nach Oranienburg berufen. Er beginnt daraufhin so ein bisschen von Albträumen geplagt zu werden, ist nicht so richtig zufrieden damit. Hedwig möchte, wie gesagt, da bleiben. Er muss jetzt nach Oranienburg, wurde da versetzt. Er wirkt da daraufhin so ein bisschen erschöpft, körperlich gequält. Seine Karriere hat so einen kleinen Knick eingenommen. Doch die Arbeit und die Karriere müssen natürlich mit ausrasiertem Nacken und strengem Scheitel irgendwie bewältigt werden. Es muss weitergehen, man muss seine Chancen nutzen. Denn Rudolf ist tatsächlich Lagerkommandant des Konzentrationslagers und Vernichtungslagers Auschwitz, das in unmittelbarer Nähe des Wohnortes des Hauses der Familie liegt. Und das wäre mal so ein kurzer Abriss der Handlung gewesen, den ich jetzt natürlich ganz bewusst versucht habe, so ein bisschen zu dehnen, bis ich dann tatsächlich zur Zone of Interest komme.
Ich habe mich schon gefragt, warum du das mit dem Mädchen so verklausuliert hast, tatsächlich, weil es für mich relativ, ich wollte dich gerade fragen, weil es für mich relativ klar war, dass sie die Äpfel für Lagermitarbeiter verteilt, sozusagen.
Das wollte ich mir tatsächlich, wollte ich mir wirklich aufsparen. Ich dachte, kommt so, jetzt können wir irgendwie noch so, weiß ich nicht, eine heulende Geige einblenden oder eine Pauke, wenn ich dann sage, er ist tatsächlich der Lagerkommandant des KL oder KZ, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Genau. Das ist natürlich ein riesiger Spoiler gewesen, ja.
Ja, gut. Ich meine, gut, das bekommt man ja relativ zu Beginn schon mit, ne? Man bekommt ja relativ viele NS-Uniformen und so weiter und so fort mit. Man sieht ja das Lager dann auch schon, was ja, wo wir so ein bisschen drüber reden können, wie das ästhetisch aufbereitet ist. Aber erstmal noch so ein paar andere kleine Sachen, denn tatsächlich wurde dieser Film auch an Originalschauplätzen des KZ Auschwitz gedreht, tatsächlich vor Ort. Es handelt sich dabei nicht um das Originalhaus der Familie Höss, sondern um eine Nachbildung. Das tatsächliche Haus war wohl noch einige Kilometer weg. Aber hier wurde quasi diese Entscheidung getroffen, dass man das Haus der Familie direkt neben das KZ sozusagen setzt, ne? Sodass man die ganze Zeit diese Allgegenwärtigkeit des KZs halt, die Geräusche hast du bereits angesprochen auch, die da eine Rolle spielen und so, kommen wir alles noch zu. Tatsächlich wurde aber zum Beispiel sowas wie der Turm, der dort ist, oder dieser Schlot und so weiter, das wurde digital ins Bild eingefügt. Das sind quasi nicht original Bauten, wenn man so möchte, sondern das sind, die waren im Prinzip einfach zu alt oder sahen schon zu alt aus, als ob man das quasi hätte nehmen können für eine realistische Darstellung der damaligen Zeit. Deswegen hat man sich dafür entschieden, das digital einzufügen. Man muss auch dazu sagen, dass wir die Familie Höss ja die ganze Zeit in diesem Haus und auf dem Grundstück generell beobachten und das ist tatsächlich so gewesen, dass die Kameras dort ferngesteuert wurden. Das heißt, es sollte dafür gesorgt werden, dass niemals sozusagen ein Regisseur oder ein Kameramann direkt vor Ort ist, sondern im Prinzip sollte dadurch ein Raum für Improvisation gegeben werden, dass man im Prinzip die ganze Zeit diese Leute in einem Alltag so ein bisschen beobachten konnte. Und man hat im Prinzip auch Aufnahmen genommen, die gar nicht so unbedingt jetzt Anweisungen waren, sozusagen von der Regie, sondern die Leute sollten einfach mal drin leben, sich so ein bisschen unterhalten und so weiter und so fort. Und es gibt dann spezifische Szenen, die tatsächlich die Handlung sozusagen, wenn man davon reden kann, vorantreiben sollten und die dann im Prinzip auch unter Anweisung gemacht wurden. Aber das auch nur sozusagen mit einem vorangestellten Briefing durch den Regisseur, wenn man so möchte, ne? Sondern es wurde im Prinzip alles, wurde so aufbereitet, dass die Handlung ohne eine zusätzliche Person am Set stattfinden kann, sondern nur eben durch diese Kameras. Ich glaube, 10 Kameras sind es insgesamt, die dort drin platziert wurden, dann in dem Haus, die für einige Szenen dann zwischendurch mal so ein bisschen angepasst wurden im Vorfeld, aber ansonsten sollte da eigentlich niemand drin sitzen. Was Jonathan Glazer auch dazu gebracht hat, seinen Film mit dem Turm zu umschreiben, Big Brother im Nazi-Haus sozusagen. Also es geht wirklich darum, dass die Leute dort frei sich bewegen können und aber beobachtet werden können durch den Regisseur, durch die Kamera und durch das Publikum im Endeffekt dann auch. Also durch uns, wenn man so will. Und genau, bevor wir jetzt vielleicht mal so richtig in den Film reinstarten, würde ich gerne mal bei dir erfragen, was waren denn so deine Erwartungen, bevor du diesen Film gesehen hast? Mit welchen was hast du so antizipiert im Prinzip, bevor du da rein bist und wie hat sich das dann erfüllt vielleicht im Endeffekt auch?
Naja, also durch mein Studium, ich habe ja 3 Jahre, durfte ich Geschichtswissenschaften studieren, ist man natürlich dann, wenn es auf die neuere und neueste Geschichte zukam, ist man natürlich mit dem Holocaust in Kontakt gekommen und natürlich auch mit dessen Verarbeitung und mit dessen, ja, sage ich mal, einflechten und auch letztlich verarbeiten in die Kunst. Und ich erinnere mich an ein Seminar, den Titel des Seminars weiß ich gar nicht mehr, allerdings ging es da genau um die Verarbeitung des Holocaust in Bild, Text und Ton. Und da waren auch schon so ein paar Filme dabei während des Semesters und ein paar Bücher von Adorno, von Ruth Klüger, von Hannah Arendt und so weiter und so fort, die dann eben genau auf diese Thematik eingehen und das versuchen einzuordnen, zu kommentieren und ja, einfach zu verarbeiten, tatsächlich, sofern das möglich war. Das stellen ja viele der Autoren immer so ein bisschen in Frage, was man jetzt mit dieser Zeit, mit diesen Tatsachen anfangen soll, ob man die überhaupt irgendwie sinnvoll in einen Kanon oder ob man sie überhaupt kanonisieren kann für irgendetwas, für die Kunst, für die Bildung und so weiter und so fort. Und man hatte auch einen Film gesehen, der hieß, glaube ich, Saul. Und das war ein sehr subjektiver Film. Da haben wir einen Mann begleitet, der quasi im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau tätig war, der dort Arbeiten verrichtete, der dort sauber machte, der dort bewerkstelligte, dass in diesen Kammern immer wieder die nächste Fuhre schnell rein konnte. Und da begleitete der Film wirklich mit einer Steadicam quasi ganz dicht gefolgt diesem Saul. Und erzählte, wie gesagt, eben eine sehr biografische kleine Geschichte von einem Lagerinsassen, von einem Häftling, der dort eben seinen Alltag bestritt. Und das begleitete der Film und die, ich weiß nicht mehr, wie die Seminarleiterin hieß. Ich glaube, das war Frau, fällt mich mal ein, Zielinski vielleicht. Er hatte schon gesagt, oh ja, hier, wenn Sie dann Schindlers Liste kennen und so weiter, dagegen ist dieser Film ja gar nichts. Naja, jetzt hat man aber auch schon dann im weiteren Hergang gehört, dass sich tatsächlich die Kunst und die Kultur sehr schwer damit tut, das Ganze darzustellen, das Ganze gern auch umschifft oder versucht, neue Wege zu finden. Und, sage ich mal, mit diesem Echo ging, sage ich mal, The Zone of Interest dann so in seiner ersten Wahrnehmung gingen die ersten Stimmen schon so ein bisschen voraus. Und ich hatte gar nicht jetzt so eine richtige Erwartung. Natürlich kann es sein oder hat man als, sage ich mal, unbescholtener junger Mensch immer so ein bisschen die Erwartung, dass man emotionalisiert wird. Man muss die Emotion irgendwie nachfühlen können. Man muss die Drastik irgendwie wirklich auf dem Bild sehen, damit man das Ganze wirklich sich explizit vorstellen kann und auch quasi zur Schau gestellt bekommt. Und der Film macht ja gerade das irgendwie nicht, da werden wir natürlich noch drauf eingehen. Und das ist natürlich schon erstmal überraschend, das ist auch irritierend. Natürlich ist es als Freund des, wie gesagt, grenzüberschreitenden Films interessant, wie nun ein weiterer Film jetzt den Holocaust darstellt, das Leben im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Insofern ist es rein aus einer filmanalytischen, filmwissenschaftlichen oder filmenthusiastischen Sicht interessant. Na, wie macht es denn der Film? Wie ist denn die Herangehensweise? Reiht er sich mit in die Spielberg und so weiter Filme ein? Oder ist es wirklich was Neues? Besitzt der Film irgendein Novum? Und das tut er tatsächlich und das hatte mich tatsächlich auch überrascht und ich hätte in der Art, mit dieser Konsequenz nicht damit gerechnet, dass der Film das, was er schon zu Beginn macht, wirklich so minutiös durchzieht. Und das Ganze ist natürlich dann auch irgendwie mit einem Interesse an den historischen Begebenheiten auch nochmal umso interessanter und wirkt hier natürlich irgendwie als Multiplikator, dass man quasi diese andere Realität mal zu Gesicht bekommt, weil sonst hat man natürlich immer noch die Sicht der Opfer, die Wahrnehmung, die Rezeption, die Verarbeitung der Opfer und hier sieht man jetzt mal wirklich, hier sieht man jetzt mal eine Darstellung, wie die Täter das eben wahrgenommen haben und das hatte ich bisher eben noch nicht gesehen und hatte ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt. Der Film hat es, wie gesagt, gemacht und man hat ja auch gesehen, dass auch wenn man jetzt nur die Täter in all ihrem Frieden, in all ihrer Zufriedenheit darstellt, dass man gar nicht drum herum kommt, dass dieses barbarische, unmenschliche tatsächlich irgendwie getilgt werden könnte. Ja, auch wenn der Film natürlich irgendwie auf dem ersten Blick das alles ausgrenzen möchte, spielt er natürlich mit gewissen Sujets, mit gewissen, vor allem einem akustischen Teppich, der das Ganze nicht verhehlen kann, sehr subtil und man braucht natürlich dann auch schon einiges an Vorwissen. Gut, das haben jetzt eigentlich die meisten, die dann irgendwie auch mal eine gute Schulbildung genossen haben zum Glück und von daher bin ich relativ offen in den Film gegangen, muss dann aber wirklich sagen, dass nach der Sichtung ich wirklich sehr angetan war, was der Film mit diesem Thema macht.
Darüber wird zu sprechen sein, im Genaueren. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine wirkliche Offenheit hatte, was das angeht, bevor ich mir diesen Film angeguckt habe oder damals schon, bevor ich ihn sehen wollte. Wie gesagt, ich habe ja da eine etwas komische Geschichte vielleicht mit dem Film, weil ich ihn ja sehr häufig sehen wollte, aber das irgendwie nie funktioniert hat. Das Problem ist bei mir, glaube ich, gewesen, dass man damals, wenn man sich einigermaßen für Film interessiert hat, eigentlich schon nicht daran vorbeigekommen ist und eigentlich schon, auch wenn man es noch so sehr vermieden hat, Texte zu lesen oder Podcasts dazu zu hören und so weiter und so fort. Das habe ich damals alles nicht gemacht, aber trotzdem kam man irgendwie nicht daran vorbei. Ich hatte das Gefühl, man wusste schon, also ich hatte einen Trailer mal gesehen und dadurch wusste man schon so ungefähr das ästhetische Konzept, was der Film so aufmacht, ne? Also diese Gegenüberstellung von diesem idyllischen Familienbild und dem Konzentrationslager halt, was halt direkt nebeneinander gesetzt wird. Und tatsächlich hatte ich dann aber, als ich den Film gesehen habe, festgestellt, dass ich mit weniger tatsächlich sogar gerechnet hätte, als ich bekommen habe im Endeffekt. Ich habe nämlich gesagt, der Film bleibt die ganze Zeit auf Null, hatte ich gedacht, und wir sehen die ganze Zeit nur Alltagsszenen und wir bekommen überhaupt keine Handlung in dem Sinne. Aber tatsächlich entsteht dann ja ab Mitte des Films etwas, was dann nochmal den Film in eine andere Richtung laufen lässt, wenn sozusagen die Familie sich auftrennt zwangsläufig durch die Versetzung des Vaters nach Oranienburg. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass wir sowas, solche Szenen sehen wie die von dem Mädchen, was die Äpfel verteilt, was ja ästhetisch nochmal heraussticht durch das Wärmebild, wenn man so will, ne? Oder diese andere Aufbereitung der Kamera, wenn man so will. Und auch diesen, da werden wir am Ende auch nochmal drüber reden, diesen Blick in die Zukunft oder in die aktuelle Gegenwart, wenn man so will, den der Film ja auch aufmacht. Ich hatte gedacht, es geht die ganze Zeit um eine Intensivierung dieser Konfrontation zwischen Alltagsidylle und den Schrecken, die dort nebendran passieren. Und der Film geht dann aber in eine andere Richtung. Ich weiß auch ehrlich gesagt im Nachhinein nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, ob sich das über so eine komplett lange Laufzeit gedreht hätte oder ob das funktioniert hätte. Ich habe mir das aber irgendwie vorgestellt, dass er wirklich nur auf dieses Thema eingeht, aber es geht ja um durch bestimmte Äußerungen, die der Film aufmacht, durch bestimmte auch Symbole, die im Verlauf des Films zu sehen sind, geht es dann doch nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung, wo man auch noch ein bisschen mehr drüber nachdenken kann, sodass ich sagen würde, es geht um mehr als nur diese Gegenüberstellung, sondern der Film macht noch eine ganze Reihe anderer Themen auf, also über persönliche Konflikte der einzelnen Figuren beispielsweise, über gewisse Figuren, die dann nochmal reinkommen und gewisse Konfrontationen auslösen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte unbedingt im Vorfeld. Von daher hat der Film doch noch mehr geliefert, als ich dachte. Und ich bin aber nicht 100% sicher, ob ich glücklich damit bin, ob ich nicht lieber diese reine Intensivierung gesehen hätte und mir da lieber eher verschiedene andere Mechanismen noch gewünscht hätte, die im Prinzip für diese Intensivierung sorgen, oder ob ich nicht glücklich damit bin, dass ab der Mitte des Films ungefähr noch sowas wie eine Handlung eigentlich dann einsetzt und der Film dann eben in eine andere Richtung geht, zwangsläufig durch die Aufsplittung dieser Figuren. Von daher müssen wir mal gucken, aber das Grundgefühl ist ein positives erstmal und ich bin froh, diesen Film jetzt endlich gesehen zu haben. Ich habe ihn auch schon seit Ewigkeiten auf Blu-ray und habe ihn aber irgendwie nicht geschaut, obwohl ich ihn damals so unbedingt sehen wollte. Ich weiß nicht, warum das bisher nicht geklappt hat, aber von daher gut, dass du ihn ausgewählt hast und jetzt endlich dazu gekommen sind und wir sogar darüber reden können. Das ist ja auch ganz spannend. Ja, genau. Ich würde mal so ein bisschen anfangen, in diesen Film einzuführen, denn es gibt tatsächlich sowas wie eine tatsächliche Einführung, über die wir tatsächlich mal so ein bisschen reden können. Der Film startet ja erstmal mit der Einblendung des Filmtitels vor dem Hintergrund eines schwarzen Bildschirms. Die Schrift verschwindet dann und wir sehen eigentlich die ganze Zeit nur schwarz und es mischen sich so Töne dazwischen. Das sind sehr sphärische Töne erstmal, das sind Stimmen, die wir erstmal nicht zuordnen können, die auch in diesen Tönen so ein bisschen unterzugehen scheinen, bis dann irgendwann Vögel zwitschern eingestreut wird, genauso wie ein Wasserrauschen und dann haben wir auf einmal ein Bild, mit dem wir in diesen Film hineingezogen werden, nämlich sehen wir eine Familie am Fluss, alle in weiß gekleidet, außer die Mutter, die so ein rotes, doch recht herausstechendes, so eine kurze Hose anhat, wenn man so will. Es ist eine sehr paradiesische Bildkonstruktion, also es ist eine Familie an einem Fluss, die im Prinzip von Grün eingekreist ist, im Prinzip von Gräsern, von Bäumen, das wirkt alles ultra idyllisch. Das alles wird uns gezeigt mit einer sehr starren Kamera in einem Weitwinkelformat, also es ist ein recht breites Bild, was wir hier sehen, das wird sich über den Verlauf des Films auch hinweg nicht ändern. Und was ich besonders spannend fand, ist die Tiefenschärfe. Denn tatsächlich siehst du bis auf die andere Seite des Flusses jeden einzelnen Baum gestochen scharf. Und das ist etwas, was sich über den Verlauf des Films auch nicht ändern wird. Das heißt, der Film gibt hier im Prinzip schon vor, dass wir die Figuren und die Umgebung im Prinzip gleich zu behandeln haben, ne? Also es gibt hier keine Hierarchie oder sowas, sondern die Umgebung ist genauso wichtig wie die Figuren an sich und müssen auch genauso behandelt und mitgedacht werden. Und ich habe aber gerade beim zweiten Sehen so festgestellt, diese Idylle, die wir hier sehen, ist die eigentlich so idyllisch? Weil ich fand das Bild an sich dann doch schon sehr entsättigt. Mhm. Also wenn man so drüber nachdenkt, ist auch dieses Grün drumherum relativ flach und wirkt gar nicht so idyllisch, wie es im ersten Moment überhaupt erstmal einem auffällt. Ich weiß nicht, ging dir das auch so? Du hast jetzt genickt schon mal so.
Ja, also ich habe tatsächlich auch über den Punkt nachgedacht. Und es ist nicht nur so bei dieser ja, Landlustszene am See so, sondern ich finde, dieser Farbfilter ist auch im Haus, dass dann auch sonnendurchflutet ist, dass auch irgendwie eine schöne, freundliche Atmosphäre mithilfe der Kamera und Belichtung herstellen möchte, ist auch, wie gesagt, wirkt so ein bisschen blass, als ob die Kontraste, als ob die Farbsättigung so ein bisschen heruntergedreht wurde. Ich kann mir gerade noch nicht so vorstellen, warum das Ganze gemacht wurde. Vielleicht, weil man so einen permanenten Nebel, so eine permanente Schwade vielleicht irgendwie symbolisieren möchte. Vielleicht möchte man aber auch ja, die Menschen einfach blass aussehen lassen. Die stehen ja dann auch da, die Kontraste sind ja auch gegeben. Wenn Rudolf Höss dann wirklich noch so am Wasser steht, hat die Hände so, sag ich mal, in der Hüfte, hat eine wirklich pechschwarze Badehose an und ist selber weiß wie Kreide. Ob man da darstellen möchte, das ist jetzt quasi die Herrenrasse. Die Haare ganz streng mit Scheitel nach hinten, Nacken ausrasiert, so ein kleines Bäuchlein, irgendwie sieht man auch so ein bisschen den Phallus durchblitzen und so weiter. Und das ist jetzt hier der Apex Predator, der jetzt hier irgendwie für den Völkermord, für den Genozid, für den Holocaust im Nationalsozialismus sorgen soll. So sieht er aus. Also ich finde, das ist sehr nüchtern. Es emotionalisiert oder es regt überhaupt nicht an, damit irgendwie ja sich zu verbinden oder da irgendwie einen Zugang zu diesem Bild, zu diesen Figuren zu finden, sondern ich denke eben durch diese Entsättigung, durch diese Sterilität bleibt die Distanz so ein bisschen gewahrt. Ja, hier wird nichts versüßt, hier wird jetzt aber auch nicht versucht, schon durch verschiedene Farbfilter, durch einen Farbkodex irgendeine Stimmung zu erzeugen, sondern das Ganze wirkt so ein bisschen aseptisch, ja. Also man sieht hier keinerlei Facette, keinerlei Unterschied zwischen den Menschen. Es sieht irgendwie alles gleich aus. Die Landschaft sieht auch irgendwie völlig gleich aus, auch wenn das wirklich schönes Panorama ist. Bekommt man irgendwie nicht so einen sehnsüchtigen Zugang dazu, wie dieses Panorama eigentlich sicherlich mit einer anderen Bearbeitung wirken könnte. Vielleicht, ja, wollte man, wie gesagt, die Distanz eben dadurch wahren. Das schafft man auch, wie gesagt, durch die statische Kamera, durch diese fast schon durch diese Statik einer Überwachungskamera, die, wie gesagt, dann irgendwie schon an Big Brother und so weiter erinnert, dass man mit so einem kleinen Weitwinkel wirklich alles gut im Blick hat, beobachten kann, aber eben aus einer wirklich nüchternen Beobachterperspektive, so ja auch hier, man kommt ja auch nicht nah ran, es gibt keine Nahaufnahmen, es gibt keine Halbnahmen, man bleibt, wie gesagt, immer den Halbtotalen, Totalen und wahrt immer so eine gewisse Distanz und versucht schon in dieser Auftaktszene gar nicht mit den Figuren irgendwie zu spielen, die durch Kameramontage irgendwie miteinander in Beziehung zu setzen und sie aus Perspektiven zu zeigen, die schon irgendetwas über eine Stimmung, einen Charakterzug oder irgendwie einen Wesenszug oder einen Gedanke stören könnten. Also das findet gerade in der Szene auch überhaupt nicht statt. Ja. Wir bleiben mit Abstand dabei.
Genau. Das betont natürlich auch unsere Beobachterrolle erstmal direkt, also noch gar nicht so sehr im Haus, sondern wenn wir auch, also im Haus dann auch, aber um auf diesen Anfang nochmal zurückzukommen, im Prinzip, also diese Distanz im Prinzip, dann ist das nächste Bild, was wir, glaube ich, bekommen, ist dann tatsächlich das Bild von Rudolf Höss. Wie er dann so von der Seite gefilmt wird und ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast mit der, dass du die Frisur und die Hose so betont hast, denn das ist mir auch direkt aufgefallen, dass diese, ich war mir gar nicht sicher, aber diese Haare wirken erstmal wie so ein Fleck irgendwie, ne, der da, man weiß erstmal gar nicht, sind das Haare tatsächlich, ja, also kann man natürlich ahnen irgendwie, aber das ist eine Frisur, die man dann irgendwie auch assoziiert, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der so eine Frisur trägt, Nazi ist, aber das assoziiert man schon mit rechtem Denken irgendwie so, ne, das ist so dieser klassische Seitenscheitel und so und alles so akkurat irgendwie, ne? Und das ist natürlich dann auch mit vor dem Hintergrund dessen, wie der Film auch vermarktet wurde und was man vielleicht im Vorfeld auch schon mit reingenommen hat, kann man sich schon denken, dass das irgendwie Nazi ist. Vielleicht nicht unbedingt direkt der Kommandant oder so, aber auf jeden Fall hat man direkt diese Assoziation. Und das ist im Prinzip schon so dieser erste Fleck, der dieses paradiesische Bild vom Beginn an stört. Also am Anfang haben wir da wirklich nur diese Familie, wie gesagt, alle in weiß gekleidet, die Mutter kümmert sich so ein bisschen um die Kinder und so und der Vater ist dann im Wasser, aber erstmal ist das ja nur ein Idyll, wenn man so will, was aber gestört wird durch diese Entsättigung schon so ein bisschen irgendwie, ne? Ich habe mich auch gefragt, ob das nicht eher was ist, was ich dann so in die, weil mir das in der zweiten Sichtung erst aufgefallen ist, ob das nicht was ist, was ich quasi so mit reingenommen habe schon, ob das beim ersten Sichten auch schon so ist, weil ich da diesen Blick gar nicht dafür hatte oder das gar nicht so gesehen habe, sondern das wirklich nur als Idyll wahrgenommen habe. Aber beim zweiten Mal war es auf jeden Fall so. Und dann sickert aber Stück für Stück im Prinzip so der Schrecken oder so, wenn man das so will, hier ein innerhalb dieser Einführung, ne? Also wir haben dann im Prinzip diesen Mann mit der Frisur, das ist so der erste Clou, wenn man so will, in welche Richtung es hier geht. Dann haben wir die Autos, mit denen die Familie dann zurückfährt. Das sind diese schwarzen Autos, die so SS-Zeichen oder das SS-Symbol auf den Autokennzeichen haben. Und wir hören dann vorher schon auf dem Weg zu den Autos so ein Geräusch, wo man nicht direkt weiß, ist das irgendein Tier, was so ein rhythmisches Geräusch macht, oder sind das Schüsse tatsächlich, die da fallen, ne? Also das sickert dann alles auf der Tonebene auch schon so ein. Und dieser Kontrast zwischen auf der Bildebene haben wir so eine Ambivalenz von eigentlich ist es ganz schön, aber irgendwie ist es auch etwas Schreckliches. Wir sehen diese Nazi-Symbole dann und haben auch so ein bisschen dieses Spießbürgertum. Und auf der Tonebene hören wir so etwas, was Schrecken die ganze Zeit verursacht. Das ist eigentlich schon etwas, was stilbildend für den ganzen Film ist, wenn man so will. Und im Haus haben wir dann so diesen letzten Punkt der Einführung dann, wenn die Figuren sozusagen dann reingehen und wir das Ehepaar in diesen getrennten Betten drin haben. Wir sehen dann im Prinzip nur, wie die getrennt schlafen, wenn man so will. Also es gibt schon so ein Bild mit von irgendwie einer Ehe, die keine Erotik drin hat, die keine wirkliche Liebe irgendwie drin hat. Das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch eine Unterstellung, aber getrennte Betten sagen ja erstmal, es gibt nicht so unbedingt Geschlechtsverkehr, wenn man so will, ne? Ist jetzt die Assoziation, die man dann hat. Und es gibt ja dann auch diesen nicht flehenden, aber diesen Sehnsuchtsblick von Hedwig auf ihren Mann, ne, der aber nur geradeaus zur Decke schaut oder geradeaus schaut, und dann haben wir im Prinzip einen Cut und sind am nächsten Tag. Und damit schließen wir das im Prinzip. Also dieses Idyll wird hier schon Stück für Stück aufgebrochen, obwohl wir noch gar nicht dieses Bewusstsein dafür haben, dass das KZ Auschwitz direkt nebenan ist, wenn man so will. Ne? Das kommt dann erst dann in den nächsten Szenen, wenn man so will. Und in die können wir ja auch direkt einsteigen, es sei denn, du hast noch was zu sagen zu dieser Einführung vielleicht.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser eher leidenschaftslosen Beziehung, ja, also wir sehen die beiden eben nicht irgendwie zärtlich miteinander schmusen und so weiter und so fort. Könnte vielleicht noch dazu sagen, dass eben diese, ja, seltenen Begegnungen, dass die beiden mal wirklich, auch wenn sie wirklich ein ernstes Gespräch führen über ihre Existenz, über ihre spätere Zukunft, bleiben sie ja trotzdem auch auf diesem Steg am Fluss irgendwie total auf Abstand. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Filmproduktion, das Produktionsteam darum, die, sage ich mal, für den geistigen Vorrat des Films gesorgt hat, jegliche Identifikation mit irgendeiner Figur, sowohl Mitleid als auch Sympathie, als auch irgendwie so eine, als auch, wie gesagt, alles, was, sage ich mal, so ein Portfolio an Emotionen bieten kann, mit denen man sich in Filmfiguren identifizieren kann, erstmal grundsätzlich ausgeschlossen wird. Und dazu zählte vielleicht auch, dass man sagt, okay, wir zeigen hier eben den Schrecken in seiner ganzen Nüchternheit, in seiner ganzen Bescheidenheit und in seinem ganzen Freundlichen, wie man ihn nur zeigen kann, klammern aber Emotionen, Leidenschaft und das Menschliche aus und zeigen hier keine Menschen, sondern wir zeigen einfach, ja, Beispiele, wie unmenschlich und menschlich zugleich tatsächlich der Mensch in dieser Zeit sein konnte. Und da finden wir, sag ich mal, die Überspitzung dessen, diese Karikatur finden wir eben tatsächlich dann sogar beim Lagerkommandanten des Konzentrationslager Auschwitz. Das sollte keine Überraschung sein, dass da zwei Welten aufeinandertreffen, dass das quasi auch ein Schmelzpunkt ist, der in seiner Absurdität und in seinem Grotesken, das wir hier auch immer sehen, auch wenn die Szenen sich erstmal irgendwie ernst nehmen und wirklich neutral daherkommen, dem man sich auch nicht erwehren kann, dass der Eindruck mit dem Vorwissen, mit diesem Re- und Dekonstruieren des Hintergrundes der akustischen Ebene miteinander einhergeht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da mitgehen würde, dass wir es hier mit einer kompletten Entmenschlichung zu tun haben, weil ich die Figuren teilweise in Momenten, in denen ich nicht unbedingt daran denken musste, dass das Nazis sind, doch mit denen eine gewisse Grundsympathie tatsächlich hatte, bis auf einige Momente, die einen dann wieder komplett davon wegbringen, also dieser Umgang mit den Hausbediensteten und so weiter und so fort und dann natürlich auch zum Beispiel dieser Blick des Kommandanten, wenn er in dem Lager ist. Wir sehen ja keine Aufnahmen davon, wie die Opfer gequält oder getötet werden, aber wir sehen zum Beispiel einmal von so einer Untersicht sein Gesicht, wie er quasi im Lager steht und das relativ emotionslos betrachtet einfach. Ne? Also dieses Empathielose, das wird schon mitgegeben. Aber ich würde dazu später eigentlich eingehen. Ein Stückchen würde ich nochmal darauf zurückkommen wollen, wie jetzt diese Ästhetik sich eigentlich fortsetzt innerhalb des Hauses, weil darüber müssen wir reden. Ja. Nämlich eigentlich so eine Fortsetzung dieses Paradieses, wenn man so möchte. Also wir haben ja ganz viele Blumen und so weiter. Ne? Wir haben Rasen, wir haben Obst, was angebaut wird. Das kriegt man dann später so ein bisschen noch mit, wenn Hedwig ihre Mutter durch diesen Garten führt und ihr erzählt, was da alles angebaut wird und so weiter und so fort. Jedoch haben wir zugleich eigentlich so eine Strenge, die sich hier durchsetzt, sowohl durch die Kamera als auch durch die Architektur. Also es gibt da zum Beispiel dieses ganz klare Kreuz aus Schotter, was da in diesem Vorgarten ist und so weiter. Ne? Es ist alles sehr klar angelegt, sehr streng vorgegeben sozusagen. Und das führt im Prinzip dazu, dass wir hier so eine Mischung haben aus natürlichen Elementen und aber kulturellen Elementen, also Bauten, die dort eingebaut wurden sozusagen und die das Ganze schmücken und dem so eine Strenge geben. Und das ist, glaube ich, so eine Grundstruktur oder so ein Grundthema, was der Film behandelt, dieser Gegensatz oder diese Koexistenz von Natur und Kultur, sowohl auf der ästhetischen Ebene als auch, dazu möchte ich später ein bisschen was erzählen, bei den Menschen selbst, ne? Also die quasi selbst so ein bisschen ihr natürliches Dasein unterdrücken für eine gewisse Ideologie, für eine gewisse kulturelle, für gewisse kulturelle Erwartungen vielleicht auch und so weiter. Das äußert sich, glaube ich, auch, oder gerade, eigentlich kann man da auch gleich drauf eingehen, weil das äußert sich vor allem, würde ich sagen, in diesen Alltagsszenen, die wir dann im Prinzip über die ganze erste Hälfte des Films vorgespielt bekommen. Ne? Also man kann sich das so vorstellen, wir sehen im Prinzip die ganze Zeit nur, wie diese Familie in diesem Haus lebt, miteinander umgeht, mit den Bediensteten zum Teil umgeht und wir bekommen eigentlich keine Handlung, sondern es ist eher sowas wie eine Zustandsbeschreibung eigentlich. Es geht die ganze Zeit um irgendwelche Banalitäten, wenn die Figuren miteinander sprechen. Ne? Also ich hatte ein Beispiel schon gesagt, Hedwig führt ihre Mutter durch den Garten, zeigt ihr, was alles angebaut wird. Es wird über Bekannte gesprochen, wenn die Freundinnen da sind, über verschiedene andere Elemente, aber nichts ist so wirklich spannend. Alles ist eigentlich so fast banal, so fast lebensfeindlich, ne? Und so. Und das gibt dem Ganzen aber interessanterweise, weil das ist etwas, was wir alle so aus unserem Alltag, glaube ich, auch kennen, wenn wir zum Beispiel auch in Gesprächen sind mit anderen Menschen oder wir sind am Familientisch und hören uns die Gespräche der Menschen an und so weiter und so fort. Das wirkt so ein bisschen wie in Warum läuft Herr R. Amok, den wir auch schon mal behandelt haben hier im Podcast, dieser frühe Fassbinder-Film oder René Fengler-Film, wenn man so will. Michael Fengler. René Fengler war ein ehemaliger Co-Sportler, mit dem ich zusammen Tischtennis gespielt habe, fällt mir gerade auf. Michael Fengler, meine ich an der Stelle. Und das gibt dem, wie gesagt, so einen Realismus-Effekt, der aber durch diese starre Bildkonstruktion schon wieder sehr stark abgeschwächt wird, würde ich sagen. Ne? Also durch dieses, was ich zu Beginn schon mal gesagt hatte, dieses Hervorheben der Beobachterrolle auf unserer Zuschauerseite im Prinzip. Ne? So als ob wir im Prinzip wirklich eine Fernsehshow uns angucken, die halt in der Nazi-Zeit spielt, ne? So Big Brother im Nazi-Haus. Also diese Beobachterrolle, als ob wir im Prinzip die ganze Zeit Menschen beobachten, die ganz normal eigentlich nur ihrem Alltag nachgehen und es passiert aber eigentlich nichts Spannendes dabei. Ne? Es fehlen ja sogar die Streitereien, wenn man so will, die man bei Big Brother oder sowas hat, sondern es ist eigentlich nur der langweilige Alltag und wir sollen, glaube ich, trotzdem durch diese strenge Konstruktion der Umgebung und die starre Kamera dadurch mitbekommen, dass etwas hier konstruiert ist, dass etwas konstruiert wurde für uns, dass uns hier etwas gezeigt werden soll. Und als großen Kontrapunkt haben wir dann natürlich das Konzentrationslager, was nebenan ist, ne? Was uns erstmal in den ersten Momenten, wenn man so will, die wir auf diesem Grundstück verbringen, verwehrt wird. Also wir werden ja in diesen Garten eingeführt über den Geburtstag des Vaters, dem ein Kajak geschenkt wird. Meine ich, oder war es ein Kanu? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es ein Kajak oder ein Kanu war. Auf jeden Fall wird das alles aus einem Winkel gezeigt, aus dem wir erstmal nicht das Konzentrationslager sehen, was auf der anderen Seite ist. Und das wird uns dann im Verlauf dieser Geschehnisse sozusagen erschlossen. Und bekommt dann dadurch diese Künstlichkeit, weil im Endeffekt ist es ja so, dass ja tatsächlich das Haus der Familie Höss nicht unmittelbar neben dem Konzentrationslager war. Das wissen wir jetzt aber als die Zuschauer nicht, oder die meisten Zuschauer werden das nicht wissen, aber trotzdem finde ich, dass diese direkte Gegenüberstellung schon etwas so Künstliches hat, dass wir im Prinzip wieder auf Distanz gebracht werden als Zuschauer, sodass wir im Prinzip wieder diesen Blickwinkel bekommen, dass wir, dass die Grundthematik des Films, die uns hier konstruiert wird und gezeigt wird, eben diese Gegenüberstellung von Banalität des Alltags und den Schrecken des Konzentrationslagers ist, obwohl wir von denen nichts sehen. Aber es geht um diese Gegenüberstellung. Das ist, glaube ich, so das erste, diese erste Grundkonstellation, die man mal aufmachen muss.
Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich würde das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Diese Form der Alltäglichkeit, also dass man, also wird hier sehr betont, dass man beispielsweise gemeinsam beim Frühstück sitzt, dass man mit den Kindern spielt, dass man mit denen vielleicht irgendwie runter zum Fluss geht und dort badet. Oder dass man einfach im Pool des Gartens oder im Gartenhaus irgendwelche Arbeiten erledigt und so weiter und so fort. Dadurch erscheint ja durch diese Betonung des Alltäglichen dieser Kontrast zwischen dem Schrecken und diesem normalen, banalen, wie du sagst, scheint ja umso massiver. Und ich finde, diese Normalisierung oder diese ja fast schon erschreckende Normalisierung der Vernichtung, dass quasi das Schrecklichste nur eine Mauer weiter passiert, während das Leben der verantwortlichen Person nebenan, wenige Meter weiter, einfach unbeirrt weitergeht und einfach alltäglich, unspektakulär und völlig ungestört mitläuft und zeigt, dass ja, das Böse nicht notwendigerweise sich darin manifestiert, wie man es vielleicht glauben würde als sage ich mal, ja, jemand, der das eben nur in Rezeption nacherleben oder nacherfassen kann, dass es eben keine extremen Gesten braucht. Es sind keine Monster, es sind keine irgendwie Freaks, es sind keine Psychopathen, es sind eigentlich, so wie es dort dargestellt wird, ganz normale Menschen, die ein ganz normales, gutbürgerliches Leben führen können, die aber letztlich dafür sorgen, dass beispielsweise unter der realen Person Rudolf Höss, ich glaube, die gab es sogar wirklich, 2 Millionen Häftlinge des KZs Buchenwald unter dessen Kommando gestorben sind. Und ja, die Banalität dessen zeigt einfach, ich glaube, da gab es auch so einen Spruch von Hannah Arendt, die Banalität des Bösen. Ist halt tatsächlich einfach, dann doch so banal, dass man hier sogar eine Familie zeigen kann, die ihr Familienleben pflegt und deren größtes Extrem nicht darin liegt, dass sie wieder und wieder tausende Menschen tötet, Tag für Tag, sondern deren größte Sorge ist, dass Papa, dass mein Ehemann vielleicht für ein paar Monate, für eine Zeit nach Oranienburg geht und dass er furchtbar schrecklich ist und unser Leben so ein bisschen zerrüttet, weil wir uns das doch eigentlich hier so schön vorgestellt haben und jetzt hier unseren Lebensabend verbringen wollen und die Kinder hier groß werden sollen und wir uns jetzt hier endlich was aufbauen.
Ja, das sind diese banalen Momente des Films, die das natürlich sehr stark kontrastieren, die auch in einem spezifischen Bezug zu den Schrecken auf der anderen Seite tatsächlich stehen, ne? Also es gibt ja zum Beispiel diesen Besuch von dieser Firma, die Brennöfen baut da. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall auch Topf und Söhne sind oder ob
von
das irgendwelche.
War mal die Rede, ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt im Film tatsächlich auch Topf und Söhne war. Ich glaube nicht, da war nur mal ein Telefonat irgendwie die Nennung.
Genau, richtig, ja. Aber es gibt aber auf jeden Fall diese, ja, wie Vertreter im Prinzip, die das Haus Höss besuchen und dann diese spezifische Ofenkonstruktion im Prinzip vorstellen. Und das wird dann so, ja, als effektiv dann eben dargestellt, ne? Oder es ist, glaube ich, so, die Menschen, die dort verbrannt werden, von denen wird auch gar nicht als Menschen gesprochen, sondern es ist eine Ladung, die verbrannt wird, genau. Ne? Das ist so der Begriff, der da fällt. Und auf der anderen Seite haben wir aber dann später so Aussagen von Hedwig zum Beispiel, wie sie sagt, ja, das ist schön, diesen Heizofen, den haben wir uns hier besorgt, weil es ist ja wahnsinnig kalt hier im Winter, ne? Das ist ja, ne? Also da gibt es so diese direkten Bezüge, die man herstellen kann. Und die natürlich dann umso ja, komisch ist das falsche Wort, aber die so erschreckend dahingehend wirken, weil man natürlich eigentlich weiß um die Schrecken, die auf der anderen Seite passieren, wobei man das so ein bisschen lange in Frage stellen kann innerhalb dieses Films, würde ich sagen. Dazu möchte ich aber dann noch was sagen. Aber zugleich wissen wir als Zuschauer das mindestens, was dort auf der anderen Seite passiert. Und die regt sich darüber auf, dass es so ein bisschen kalt wird im Winter halt. Mhm. So, weißt du, also das sind so diese Sachen. Oder dass sie zum Beispiel auch, wenn sie ihre Mutter dann durch den Garten führt, sagt, ja, das da hinten sind die Rosen und die Mauer und so, die wächst ja noch zu sozusagen. Ne? Da muss man das alles nicht so wahrnehmen sozusagen. Und das ist ja relativ lange ist das, wird sozusagen dieser Alltag überdeckt den Schrecken. Also sozusagen auf einer ganz normalen Handlungsebene, wenn man so will. Also du hast schon gesagt, der Vater arbeitet die ganze Zeit, ne? Da gibt es dann später auch noch so richtig schöne Aussagen, die so diesen Bezug zum heutigen Neoliberalismus so ein bisschen zulassen. Also wenn da so bestimmte Aussagen dann einfach gerade in dieser Gruppe in Oranienburg gesagt werden und so weiter, ne? Und ja, ansonsten bekommen wir aber gar nicht mal so ein, es gibt natürlich dann zwischendrin diese Aussagen oder diesen Umgang von Hedwig mit den Bediensteten, wo sie dann mal eine Bedienstete anschreit zum Beispiel und ihr sagt, du hast hier ein richtig gutes Leben, was natürlich ein Euphemismus ist, weil sie hat natürlich kein gutes Leben im Vergleich zu ihr, aber sie meint wahrscheinlich im Vergleich mit anderen Polen zum Beispiel in dieser Zeit, ne? Und rechtfertigt das dann damit, aber das wird auch, ein paar Minuten später ist sie dann mit ihrem Mann an diesem Steg und die reden über ihre Beziehung und über, wie es dann mit dem durch die Versetzung nach Oranienburg weitergeht und so. Ne? Also das wird dann alles so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und wird gar nicht so als Machtgefälle wahrgenommen, sondern es ist Teil der Normalität, wenn man so will. Ne? Also es ist komplett Teil der Normalität, dass es dieses Machtgefälle zwischen der Familie Höss und den Bediensteten und dann im Endeffekt den ganzen Opfern auf der anderen Seite gibt. Die Bediensteten werden auch zum Teil, ich habe deren Bewegung durch das Haus so ein bisschen verglichen oder das so gesehen, wie der Hund, der sozusagen die ganze Zeit durchgeht. Ne? Also da muss man zwischendrin mal dran gucken, nachgucken, ob die auch nichts Komisches machen oder so. Es gibt diesen einen Moment, in der Hedwig gerade mit ihren Freundinnen am Tisch sitzt und die Bedienstete holt sich da Alkohol raus und sie guckt dann nochmal nach, was machen die da eigentlich, ne? Das ist so ein bisschen wie, als ob man auf den Hund aufpassen muss. Und es gibt später tatsächlich so eine vergleichbare Szene, wo sie dem Hund dann sagt, dass er nicht über das Beet laufen soll und den so ein bisschen anschreit und so, ne? Sie geht so ein bisschen genauso mit denen um, wie eigentlich mit diesem Hund, ne? Das ist dieser schräge Vergleich, der hier eigentlich gemacht wird. Und ansonsten gibt es aber eigentlich ein positiveres Bild von den beiden, als ich vielleicht unbedingt gedacht hätte. Also man sieht, dass Rudolf ein sorgvoller Familienvater ist, der dem Kind natürlich dann auch vorliest und so weiter und sich da um das das Kind kümmert, was nachtwandelt, wenn man so will, diese Tochter. Was dann natürlich im Umkehrschluss wieder kontrastiert wird, weil während er die Geschichte vorliest oder die Geschichten vorliest, sehen wir halt das Mädchen, das sind genau diese Passagen, also dieses Mädchen, das Obst verteilt an die für die Opfer, die am nächsten Tag dann arbeiten sollen in den Gräben. Und ich hätte aber ansonsten in einem Film, in dem es um den Alltag einer Nazi-Familie geht, zum Beispiel einen strengeren, irgendwie autoritären Umgang mit den Kindern irgendwie mir vorgestellt zum Beispiel. Ich war überrascht, wie harmlos die mit den Kindern zum Teil umgehen. Ne? Die machen ja auch in dem Fall nicht viel Quatsch oder so oder geben nicht viel Anlass sozusagen dazu. Nicht, dass ich das rechtfertigen würde, wenn sie es machen würden, aber nur ne, sozusagen, um das so zu denken. Und war aber erstaunlich, ich fand die erstaunlich fürsorgvoll. Hm? Das ist kein Wort, aber fürsorglich, ja. Genau, das ist, was ich meine, genau. Und das fand ich jetzt, ich will nicht sagen positiv, das war jetzt zu hart ausgedrückt, aber ich würde sagen überraschend auf eine Art und Weise, dass ich mit einem härteren Umgang da irgendwie gerechnet hätte, ich weiß nicht, so.
Ja, ich finde den Rudolf Höss in seiner Darstellung auch sehr ruhig, sehr sachlich, sehr überlegt und auch in irgendeiner Form reflektiert. Natürlich arbeitet er viel, natürlich muss er dann reisen, führt sehr nüchterne, sachliche, berufliche, also dienstliche Gespräche. Aber genau darin, in dieser, wie gesagt, Normalität, in dieser Förmlichkeit und in dieser Unaufgeregtheit, man findet hier eigentlich nichts, wenn man eben nicht den Blick über den Zaun oder die Ohren über die Mauer, den Zaun hinauswagt, findet man eigentlich nichts, was einen hier irgendwie verunsichern oder irritieren könnte. Aber natürlich zeigt das wiederum, da wir ja über seinen Job dann und wann Bescheid wissen, dass der Mensch fähig ist, die größte Gewalt, als eine normale Aufgabe zu verrichten. Und eben, ja, das Grauen so weit zu entmenschlichen, ja, also Menschen Tag für Tag zu töten, zu ermorden, zu schänden, zu quälen, dass diese Vorgänge einfach nur noch in Abläufe übersetzt werden. Man spricht nur noch, wie gesagt, du hast schon gesagt, von Ladungen, man spricht nur noch in irgendwelchen, ja, wie gesagt, euphemistischen Phrasen, die das Ganze auch tunlichst umschiffen. Man spricht nicht von Menschen, um natürlich dann auch irgendwie Schuldgefühle auszugrenzen, zu tilgen und einfach zu zeigen, dass wir hier nicht mal irgendwie einen Beruf haben des Mannes, der irgendwie daraus besteht, eben Menschen zu töten. Da besteht in der Form, in diesem zeigbaren Bewusstsein, besteht quasi keins. Weder Schuldgefühle, weder irgendwie den Zweifel daran, dass man hier vielleicht nicht das Richtige tut. Das sieht man auch nicht bei Hedwig, die einfach ihre Aufgabe und ihren Job, wenn man so will, ihren Dienst in den Dienst des Hauses, in den Dienst des Gartens legt, und sie steht einfach für die Erhaltung des Glücks der Familie und steht für die Sicherung des Wohlstands und blendet ebenso das aus, was ihr Mann eigentlich täglich tut und was sie letztlich auch verkörpert, was immer mal so leicht durchblitzt, ja. Und sie ist natürlich dann letztlich auch in der Komplizenschaft, und man sieht ja, dass auch die Frauen, dass auch die Ehefrauen, dass eben auch, ja, die Verwandten ersten Grades dann eben irgendwie auch Mittäter waren in irgendeiner Form, ja, die das Ganze unterstützt haben, die das Ganze vielleicht auch gut fanden, die das Ganze auch nicht hinterfragt haben. Es gibt dann natürlich Hedwigs Mutter, die dann einen Brief schreibt und sag ich mal, von der einen Nacht oder innerhalb der Nacht irgendwie flieht, irgendwie dann das Haus der Hedwigs, der Höss verlässt, weil sie damit nicht klargekommen ist und vielleicht auch so ein Erweckungsmoment hatte, was hier eigentlich stattfindet, was Hedwig und ihr Schwiegersohn hier eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes verzapfen. Das wird hier von unseren beiden Protagonisten ja eben völlig ausgeblendet.
Genau, es gibt im Prinzip so eine relativ klare Rollenverteilung bei beiden, ne? Also ich meine jetzt nicht unbedingt Rollenverteilung im Sinne, dass es gewisse Rollen gibt, die man in einer Ehe ausführt, wobei man das ja auch sagen könnte, sondern das sind so klassische Rollen im Prinzip, die klassische Hausfrau, wenn man so will, und die aber relativ harmlos über eine lange Zeit des Films scheint. Also ich habe mich auch lange gefragt, inwieweit ist sie sich überhaupt dessen bewusst, was ihr Ehemann so macht, wobei das dann mit der Zeit irgendwie so rauskommt, ne? Also man hat ja relativ schnell dann schon so diesen, oder sagen wir mal so, ich habe mich das vor der Filmrezeption gefragt, inwiefern das Thema wird, ne? Aber es wird ja relativ schnell deutlich, dass sie das anscheinend irgendwie weiß. Also sie bekommt ja diesen Mantel zu Beginn geschenkt, der ja anscheinend von einem der Opfer dann entrissen wurde. Wo ich mir auch erstmal nicht sicher war, weiß sie, dass das von einem der Opfer ist, oder hat der Vater das, oder hat ihr Mann ihr das einfach mitgebracht? Das ist irgendwie relativ undeutlich für mich gewesen. Und dann weiß man aber, dass sie auch dieses paradiesische Leben in diesem Haus auf jeden Fall befürwortet. Also dass sie sozusagen, es gibt da so Zitate, dass sie lebt hier, wie sie sich das erträumt hat, oder wir leben so, wie wir uns das erträumt haben. Das ist so dieser Satz, der da am Steg fällt. Oder auch, alles, was wir wollten, ist nun vor der Haustür, was wahrscheinlich auch irgendwie, man kann vor der Haustür ja natürlich lesen wie in diesem Garten, oder gleichzeitig ist vor der Haustür ja auch das KZ, was nebenan ist sozusagen, ne? Also das kann man doppeldeutig sehen. Und dann kommt aber so ein Begriff, dass sie sagt, oder so ein Satz, dass sie sagt, sie leben ja so, wie der Hitler das gewollt hat, wo es sozusagen um die Erschließung des östlichen Lebensraumes geht. Und auch dieser Begriff Lebensraum hat natürlich etwas, ist was aus dem Tierreich sozusagen, ne? Und nimmt sozusagen diese Rassenideologie auch vorweg, wo man dann auch ganz klar erkennt, sie lebt in diesem Bewusstsein, ne? Also sie lebt damit, dass sie sich diese Ideologie, wenn man so will, komplett eingeflößt hat schon. Und gleichzeitig gibt es aber auch so etwas, was darunter versteckt zu sein scheint, nämlich so eine Sehnsucht nach der Jugend, so eine Sehnsucht nach irgendwie einem anderen Leben oder einer anderen Zeit im Prinzip, ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, dass es diesen Sehnsuchtsblick in Richtung ihres Mannes gibt, wenn sie da im Bett liegt, und es gibt ja später dann noch eine Szene, wo die beiden im Bett liegen, und dann sprechen sie von einem vergangenen Italienurlaub, ne? Und das weckt natürlich Assoziationen an so eine wildere Jugend vielleicht auch, wo die beiden mal ohne Kinder vielleicht noch irgendwie sich enger geliebt haben, sexuell aktiver waren und so weiter und so fort. Und sie scheint sich danach ja zurückzusehen und lacht dann auch ganz empathisch oder nee, nicht empathisch, enthusiastisch. Und das haben wir auf der anderen Seite bei dem Mann aber eigentlich auch so. Also es gibt zwischendrin mal so Szenen, wenn er zum Beispiel liest, das heißt, er bildet sich, er hört die Fußballsendung sozusagen, ne? Und wird aber ansonsten relativ distanziert gezeigt, zwar als ein sorgenvoller Ehemann, aber doch distanziert. Die Arbeit hat ganz klare Priorität bei ihm. Wir sehen ihn sehr oft arbeiten dann im Prinzip. Und das hat so eine ganz, ganz starke Anknüpfung an so neoliberale Aspekte. Also ich habe schon die Sätze angekündigt, die dann später in Oranienburg fallen. Also beziehungsweise wir hatten ja vorher schon diese Bezeichnung von Menschen als Ladung. Dann haben wir, während wir diese Konferenz in Oranienburg haben, ist von der Tagesordnung die Rede. Es ist die Rede von bedeutenden konvergenten Herausforderungen auf allen operativen Ebenen. Es wird von Lohnsätzen gesprochen, von Mitarbeiterbindung, wo dann später noch jemand einen Vortrag hält. Ne? Das kennt man heutzutage, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, auch so sozusagen. Ne? Und da wird ja so ein Bezug zur Gegenwart hergestellt. Das ist ja im Prinzip auch ein Teil von Alltag bei ihm. Es gibt aber später dann auch diesen Ansatz dessen, dass er eigentlich auch sich nicht ein Leben außerhalb dessen wünscht, aber so etwas, dass es noch so etwas wie ein Nebenprojekt braucht oder so etwas anderes, was neben diesem Leben, was ja eine Mischung aus Lagerkommandant und Familienvater ist, dass es da noch etwas anderes geben muss. Und das wird repräsentiert durch diese Frau, die er in sein Büro einmal einlädt sozusagen, ne? Wo man ja nicht genau weiß, was das für ein Verhältnis ist. Ist das tatsächlich eine Frau, mit der er vorhat, vielleicht eine Beziehung einzugehen? Ist das eine vielleicht Polin, die gezwungen wird, mit ihm zu schlafen von ihm? Oder ist das irgendwie eine Prostituierte, die er sich eingeladen hat? Das bleibt ja relativ unklar. Tatsache ist, es gibt da irgendwie ein Verlangen nach einer anderen Sexualität oder überhaupt nach Sexualität, die in diesem Ehekonstrukt nicht erfüllt wird eigentlich. Ne?
Ich glaube, die historische Figur hatte tatsächlich auch ein Techtelmechtel mit irgend sowas. Und der wurde dann auch irgendwie Geld bezahlt, dass sie das nicht ausplaudert und irgendwie kam das doch raus. Man hatte den da so in den 40er Jahren ein bisschen am Wickel. Der ist dann auch relativ zügig nach verschiedenen Tribunalen, ja, glaube ich, gehängt worden. Tatsächlich mit Blick auf das einstige Grundstück, wo sie gelebt haben. Also dem ist dann auch noch ein bisschen was passiert. Und damals, wie gesagt, in den 40er Jahren mit der Versetzung nach Oranienburg kam das ganze Konstrukt so schon ins Wanken. Und da brach dann eigentlich so ein bisschen so diese Idylle, die man sich da jetzt hier so als gut situierte konservative Menschen sich aufbaute, brach da schon so ein bisschen in sich zusammen. Hm. Und ja, ich finde genau das, was du jetzt angesprochen hast, ist eigentlich, wenn nicht sogar die hervorragendste Stärke des Films, dass diese Gutbürgerlichkeit, dass diese Aristokratie, die eben durch diese Figuren verkörpert wird, das aus dem Schön besteht, das aus dem Kinderwohl besteht, das aus der Ehe besteht, das aus Gartenarbeit, aus geistiger wie körperlicher Erholung besteht, dass das eben für diese Menschen und eigentlich auch für den Zuschauer völlig autark von dem funktionieren kann, was das Ganze eigentlich durchsetzt oder was dem Ganzen eigentlich in irgendeiner Form nachsteht. Also das, was außerhalb oder innerhalb der Lagermauern passiert und eigentlich für das verantwortlich ist, worum sich dieses ganze kleine Familiendrama dreht, kann man, und das schafft der Film auch minutiös, kann man einfach ausgrenzen. Und darüber hinaus, und jetzt rede ich nochmal von dem Artigkeitskodex, drückt der Film diesen Artigkeitskodex auch nicht mal auf. Das heißt, wir werden hier nicht irgendwie geforst, dass wir in irgendeine emotionale Verfassung kommen müssen, um das Ganze mit Respekt und dem nötigen Anstand und der nötigen und dem nötigen Habit so wahrnehmen zu können, wie man das machen müsste, wenn man einen Film, eine filmische Darstellung über den Holocaust zeigt. Wir haben hier keine heroischen Figuren, die irgendjemanden retten. Wir haben hier keine klaren Opferbilder. Wir sehen hier kein exemplifiziertes Leid und haben auch keine emotionale Dramaturgie. Ganz im Gegenteil, es bleibt, wie gesagt, sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr sachlich und in seinen ja ganz bürokratischen und wie gesagt schon neoliberalen Abläufen, wenn man von der Endlösung dann auch irgendwie spricht, darüber diskutiert und debattiert. Ja, und der Film möchte selber, wie gesagt, auch keine, gar nicht sicherstellen, dass jetzt irgendeine Empathie mit diesen verschiedenen oder innerhalb des Sujet des Holocaust dargestellt wird, wie das beispielsweise der Film wollte, den ich bereits genannt habe, dieser Saul, der wirklich in den Dreck, in den Morast, in die Morbidität des Lagerlebens hinein wollte. Morbide ist die Darstellung auch, aber eben in ihrer Nüchternheit, in ihrer fast schon eben in ihrem Frieden, der gar nicht stattfinden kann, der gar keinen echten Gehalt hat, wenn man, wie gesagt, so ein bisschen Vorwissen mitbringt und auf die subtilen Dinge achtet, die der Film ja einen auch liefert. Wir haben ja, wie gesagt, keine Nahaufnahmen von Leid und sehen hier, wie gesagt, nichts, was irgendwie zu einer emotionalen Verstärkung, beispielsweise durch Musik, beispielsweise durch irgendwelche Gräueltaten oder durch Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, sei es auch durch Opfer, mit denen man sich identifizieren kann, stattfinden kann, ja. Mhm. Diese Nüchternheit und auch dieses Statische und eben Saubere macht das Ganze aber, finde ich, umso erschreckender, wie clean man das doch darstellen kann und es bleibt trotzdem das, was es ist.
Ja, das Interessante ist, dass dieser Film auch ohne das KZ daneben funktionieren könnte als eine Kritik an diesem Spießbürgertum, wenn man so will, ne, an diesen gesellschaftlich festgelegten Rollenbildern, an der Unterdrückung des Individuums und so weiter, ne, durch diese festgefahrene Ehe ohne Leidenschaft, durch die Banalität, diese Normalität, die hier nach vorne gebracht wird, durch dieses Nachahmen bestimmter Gesellschaftsbilder durch die Protagonisten. Und es gibt trotzdem so einen kleinen melodramatischen Anflug, was aber nicht ausformuliert wird, wenn eben Rudolf Höss nach Oranienburg versetzt werden soll, dann gibt es diesen Konflikt und es könnte dort wirklich ein Melodram entstehen an diesem Steg, was aber nicht wirklich entsteht, dadurch, dass die Mutter einfach dort bleibt und dieser Konflikt eigentlich im Verlauf des Films auch nicht weiter aufgegriffen wird. Es könnte aber entstehen, also es gibt so einen Anflug davon und es funktioniert aber oder ist umso erschreckender dadurch, dass wir eben das KZ Auschwitz nebenan haben, was uns immer wieder sozusagen ins Gedächtnis gerufen wird durch diese einzelnen Momente, wie wenn von Lebensraum gesprochen wird, durch die NS-Symbole, durch die Hakenkreuze und so weiter, was hier eine Rolle spielt, durch den rauchenden Schlot, den man immer wieder sieht und so weiter und so fort. Und diese ganzen Elemente sorgen dafür in Kombination mit dem Ton, dass wir eigentlich überhaupt nichts vom Innenleben des KZ Auschwitz sehen müssen, um aber trotzdem zu wissen, was dort passiert. Also es gibt, also der Ton, über den wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, spielt hier eine zentrale Rolle. Dadurch, dass wir immer mal wieder Schreie hören, wir hören immer mal wieder Schüsse. Es gibt diese eine Feier, wo diese ganz vielen Kinder dabei sind. Und diese Szene wird eingeleitet durch eine Aufnahme, die innerhalb des Hauses noch ist. Aber da hören wir Schreie, wo wir erst gar nicht wissen können, sind das jetzt Schreie aus dem KZ, die es nicht sind dann im Endeffekt tatsächlich, sondern es sind Schreie von den Kindern, wie die miteinander spielen. Aber es könnten auch die Schreie von irgendwelchen Kindern aus dem KZ sein, ne? Oder Babygeschrei wird da zum Beispiel auch noch genannt oder gezeigt. Und das intensiviert sich dann später nochmal. Es gibt ja zum Beispiel diesen Moment, wenn die Blumen mit der Asche gedüngt werden von den verstorbenen oder von den getöteten Opfern. Und währenddessen hören wir ganz, ganz starke Schreie auch von einem Kommandanten, der da irgendwie jemanden, eines der Opfer zusammenschreit. Und wir hören dann Schüsse und so weiter und so fort. Das ist alles ganz, ganz grausam. Und das funktioniert natürlich eigentlich nur, weil Jonathan Glazer und sein Team ganz genau wissen, dass wir als Zuschauer natürlich auch über ein Bildarchiv bezüglich des Innenlebens dieser Lager verfügen. Was zum einen in der bildenden Kunst dargestellt wurde, zum anderen aber und vor allem, würde ich sagen, innerhalb der Filmgeschichte. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, die das Innenleben von KZ zeigen, ne? Also ich denke da an Die letzte Etappe von Wanda Jakubowski. Das ist sozusagen der erste Film, der das Innenleben eines KZs gezeigt hat. Ist ein polnischer Film aus dem Jahre 1948, also relativ nach dem Krieg schon gedreht. Wir haben andere Filme wie Nacht und Nebel von Alain René. Wir haben Shoah natürlich von Claude Lanzmann. Schindlers Liste ist ein Film, der das sehr stark ausbuchstabiert, auch mit dieser Grausamkeit des dortigen Lagerkommandanten Amon Göth, von Ralph Fiennes her gespielt. Oder auch sowas wie Das Leben ist schön, wo wir zwar gar nicht so viel von dem Mord oder den Morden, den Toten an sich sehen, sondern eher so die Ergebnisse und so ganz grafisch dargestellte Bilder, wie in der Entfernung durch den Nebel so ein riesiger Haufen von Leichen zum Beispiel zu sehen ist, ne? Das ist ja auch sehr erschreckend. Und oder auch, es gibt ja auch eine oder mehrere sehr gute Verfilmungen vom Tagebuch der Anne Frank beispielsweise, ne? Wo wir dann auch ins Innenleben reingehen. Und der Film ist sich bewusst, dass wir als Zuschauer das alles schon mal gesehen haben. Und ich glaube, gerade als Deutsche, die das ja auch im Geschichtsunterricht noch so sehr explizit gezeigt bekommen und natürlich über sehr viele Filme, die hier gedreht wurden, mitgegeben bekommen haben, ist er sich bewusst, dass wir über so ein Bildarchiv verfügen, was im Prinzip durch den Ton dann wieder hervorgerufen wird. Ne? Also wir sehen auf der einen Seite dieses banale Alltagsleben der Familie und auf der anderen Seite bekommen wir über den Ton eigentlich einen zweiten Film vermittelt, der wie so eine Montage funktioniert von dem, was wir aus unserem eigenen Videoarchiv, was wir im Kopf haben, bereits kennen, wenn man so will.
Ja, ja. Ich habe das Ganze ähnlich wahrgenommen. Ich habe das versucht, in zwei Realitäten zu trennen. Wir haben die wirklich, oder wir haben, sage ich mal, das Negativ, jetzt, sage ich mal, in der Filmtechnik gesprochen. Und wir haben einmal das Positiv, das habe ich, wie gesagt, auf diese, bin ich drauf gekommen, durch diese Solarisationseffekte, dass man da irgendwie dieses polnische Mädchen immer so in ganz komischen Farbfiltern zeigt, dass da irgendwie die Tiefenschärfe durch eine ganz krasse Form von Helligkeit irgendwie ersetzt wird und so weiter und so fort.
Das hat was Trickfilmhaftes auch.
Richtig,
irgendwie, ne? Der Wald und die Pflanzen,
genau.
Und so, ja.
Genau, hatte für mich, wie gesagt, diesen Kontrast hergestellt, der nur durch die Mauern getrennt wird. Wir sehen visuell natürlich nicht das, was in der anderen Realität des Lagers passiert, sondern wir nehmen, wie gesagt, die Realität der Täter wahr, nicht der Opfer. Sonst wird natürlich meistens die Realität der Opfer aufgearbeitet, aber es gab tatsächlich auch, wenn es weh tut, eine Realität der Täter, die anscheinend so gut war, dass man selbst das Gehörte, was wir noch wahrnehmen, nicht wahrnahm oder dem zumindest so wenig Aufmerksamkeit beimessen konnte, dass ein völlig normales Leben, das heute, das damals so hätte stattfinden können, auch stattfinden konnte. Wir bekommen Indizien, wir bekommen kleine Hinweise, die ja so diesen Offscreen-Raum dann, sage ich mal, erschließbar machen für uns mit so einem gewissen Vorwissen. Ja, natürlich läuft dann irgendwie beim Publikum irgendwie so diese Assoziationsmaschine und man ist ständig am Re- und Dekonstruieren, was ist jetzt hier was, könnte das ein Indiz sein, das ein Indiz, und man baut das so zu dem zusammen, was man bereits über den Holocaust, was man über das Konzentrationslager Auschwitz oder Auschwitz-Birkenau weiß. Aber kann gleichzeitig mal, wie gesagt, ein eher unbekanntes Gefilde eben das Negativ der die andere Realität sehen, die dann eben ja durch die Täter dargestellt wird und ja, die dann eben hier wirklich Haus an Haus quasi mit den Opfern und wahrscheinlich dem schlimmsten Ort des Ganzen nebenan leben und das wirklich auch irgendwie gut finden und schön finden. Und in dieser Diskrepanz liegt dann natürlich auch, wie gesagt, der Schrecken des Films, dass diese ganze Interpretationsarbeit natürlich uns überlassen wird. Der Film versucht ja nicht irgendwas uns vorzugeben an Bildern. An Ton macht er das. Das wurde auch anscheinend vom Tonmeister sehr, sehr gut recherchiert, fast schon studiert und dann auch versucht nachzubilden. Da wurde wirklich auf die räumlichen Gegebenheiten und auf die tatsächlichen historischen Gegebenheiten großen Wert gelegt, dass die quasi der Realität, den historischen Dokumenten entsprechen, um uns einfach mal eine Vorstellung davon zu geben, wie Klang so etwas, ja. Nicht wie kann man sowas sehen, da ist dieses Nichtbild, dieses Nichtzeigen, entspricht ja auch eher den Konzepten, die dann durch die Philosophie im Anschluss des Holocaust eigentlich produziert, verargumentiert wurden. Und dieses Nichtzeigen behält der Film bei, aber wie gesagt, mit dieser Addition eines Klangraums, der völlig ausreichend ist, wenn nicht sogar ebenbürtig in seiner Drastik mit dem ist, was man auch zeigen könnte, aber was der Film, sage ich mal, und das habe ich mir gleich nach der ersten Sichtung gesagt, zum Glück eben nicht macht. Denn dieser unsichtbare Lagerraum, diese bloße akustische Präsenz dessen, wie das Konzentrationslager schon klingt, reicht eigentlich, dass man sich alles vorstellen kann. Also Schüsse, Schreie, irgendein Hundegebell, irgendwelche Züge, irgendwelche Maschinen, irgendein Brumm. Das reicht eigentlich schon, damit man diesen Horror außerhalb des Bildes wunderbar erschließen kann. Und das ist quälend, das ist auch herausfordernd, wenn man sich dem ergibt und wenn man versucht, sich vorzustellen in seiner eigenen Gedankenwelt, wie das Ganze da jetzt zugehen könnte. Also wir wären quasi gezwungen zu einer eigenen Konfrontation, zu einer eigenen Vorstellung, was das Ganze für mich eigentlich auch sehr bedrückend macht, vielleicht umso bedrückender.
Ja, und diese Präsenz über den Ton ist ja auch in Szenen da, wenn man quasi nicht direkt sowas wie Schüsse oder sowas hört, sondern es gibt ja die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen, so ein Brummen, als würden die ganze Zeit irgendwelche Fahrzeuge langfahren oder sowas, ne? Und das wird von den Figuren eigentlich überhaupt nicht mehr wahrgenommen, ne? Also dieser Schrecken auf der Tonebene ist auf eine Art und Weise in den Alltag bereits integriert, dass er gar nicht mehr auffällt, ne? Das merkt man gerade bei Hedwig sehr stark, die das gar nicht mehr registriert. Ich habe mich gefragt, wie das bei den Kindern eigentlich so ist, weil, also bei den beiden Söhnen vor allem, weil die spielen natürlich mit Spielzeugfiguren, mit Soldaten und so, die haben NS-Uniformen, aber man weiß ja die ganze Zeit nicht, haben die auch schon sowas wie ein Bewusstsein dafür, was auf der anderen Seite tatsächlich passiert, ne? Und ich fand das ganz interessant, weil ich mich über die Konstruktion dieses Gartens und so mit diesen Mauern, mit diesem Grün und so weiter und so fort, sehr stark erinnert habe an den Film Dogtooth von Yorgos Lanthimos aus dem Jahr 2009, glaube ich, wo es darum geht, dass eine Familie quasi abgeschottet von der Außenwelt mehr oder weniger lebt. Der Einzige, der sich außerhalb dieses Grundstückes, was sehr ähnlich aussieht tatsächlich wie das hier, bewegt, ist der Vater, der einen regulären Job hat und das Geld nach Hause bringt. Und ansonsten wird diese ganze, also die Mutter weiß auch Bescheid, dass es sowas wie eine Außenwelt gibt, aber die Kinder werden komplett abgeschottet von der Außenwelt. Denen wird zum Beispiel gesagt, dass zum Beispiel ein Sofa, das nennen wir Fliege oder sowas, ne? Also es werden tatsächlich irgendwelche Begriffe komplett ausgetauscht oder sowas, ne? Oder wenn zum Beispiel ein Flugzeug über den mal lang fliegt, dann findet der Vater platziert dann irgendwo in diesem Garten so ein Spielzeugflugzeug, um den Kindern zu sagen, ja, das ist so ein Spielzeug, was abgestürzt ist sozusagen, ne? Also es soll wirklich entstehen, dass es keine Außenwelt oder sowas gibt. Also die Kinder kommen mit anderen Sachen, als es die Eltern ihnen zeigen, eigentlich nicht in Kontakt. Es gibt ja diesen einen Moment, wenn sich eine Katze auf das Grundstück mal verirrt und die Kinder das für so gefährlich halten, dass sie eine Gartenschere nehmen und diese Katze umbringen, weil sie es für ein Monster halten. Und tatsächlich kommt dann auch der Vater. Er verkleidet sich so, zerreißt seine Klamotten, sprüht sich irgendwie rote Farbe über den ganzen Körper und sagt, ja, ich habe das Geschwister von dieser Katze sozusagen draußen umgebracht oder so. Es war ein harter Kampf und so weiter. Gut, dass ihr das hier erledigt habt und so, ne? Also es geht um so ein Abschotten von der Realität die ganze Zeit, ne? Und deswegen dachte ich, dass das, oder über einen Großteil des Films dachte ich, dass das hier auch so ähnlich ist. Aber es gibt ja hinten raus dann diese Szene, wenn der ältere Bruder, den kleinen Bruder in dieses Gewächshaus reinsperrt und dann sich davor setzt und so dieses Geräusch macht, so als würde dort Gas reinströmen. Also es scheint da doch sowas wie ein Bewusstsein dafür zu geben und sozusagen die nächste Generation ist auch schon indoktriniert, wenn man so will, ne? Also da ist die Hoffnung dahingehend auch schon verloren. Und es gab noch einen anderen filmischen Bezug, den ich interessant fand, wo ich auch erinnert wurde, gerade durch das Verhältnis der Familie zu dem Bediensteten, und das ist der Film Call Me By Your Name, den wir auch schon mal im Podcast besprochen hatten. Denn das ist so eine Kritik an dem Film, die ich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt habe. Also ich finde, das ist ein wunderbarer Film. Man kann sich ja, das ist eine unserer ersten Folgen gewesen, die kann man sich ja nochmal anhören. Aber es wird einem dann irgendwann klar, wenn man den Film öfters sieht, dass ja eigentlich dieses paradiesische Leben und dieser Luxus, in dem die Familie dort leben, ja auch eigentlich nur dadurch möglich ist, dass es dort Bedienstete gibt oder eine Bedienstete vor allem, die sozusagen für alles sorgt, die quasi das Essen fertig macht und so, die alles putzt und so, ne, so dass die im Prinzip ihr luxuriöses Leben in diesem paradiesischen Italien dort leben können. Und das fand ich auch interessant, dass der Film im Prinzip, dass beide Filme so eine Art Klassenkonstellation haben, die sie aufwerfen, ne? Nur wird das in Call Me By Your Name im Prinzip nicht kritisiert. Und im Prinzip als Normalität hingenommen, die auch gar nicht weiter groß thematisiert wird. Das fällt einem nur auf, wenn man das wirklich reinlesen will irgendwie, ne? Und hier ist diese Hierarchie ja ganz deutlich sichtbar. Also nicht nur dahingehend, dass es Polen sind und dementsprechend in Anführungsstrichen rassisch unter den Deutschen, dass sie da stehen, ne? Sondern dass es auch ein Klassengefälle gibt. Und das fand ich im Hinblick dessen, ich finde die beiden Filme dahingehend ganz gut vergleichbar, dass es im Prinzip so eine Art Klassengefälle gibt, was erst dafür sorgt, dass so ein paradiesisches, idyllisches Leben überhaupt erst entstehen kann und gelebt werden kann. Fand ich ganz interessant irgendwie. Und das ist so eine Kritik, die in den letzten Jahren bei Call Me By Your Name irgendwie so, für mich ist das immer so ein Störfaktor, wenn ich da diese Bedienstete bei Call Me By Your Name sehe, weil ich mir denke, okay, es ist ja eigentlich auch nur so eine Klassenkonstruktion, die dafür sorgt, dass dieses ganze schöne Leben, was wir über den ganzen Film hinweg begleiten und diese schöne Welt, in der wir ja auch gerne so ein bisschen leben würden, wenn wir diesen Film sehen, dass das ja eigentlich dadurch erst ermöglicht wird, dieser Luxus. Mhm. Ne? Fand ich ganz spannend.
Ja, ist eine interessante Parallele. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, dass ich noch irgendwie die Stange für Call Me By Your Name hochhalten kann.
Kann ich auch immer noch persönlich. Ich finde den Film nach wie vor super. Nur fungiert diese Haushälterin da für mich so als so ein kleiner kleiner Dorn, wenn ich diesen Film immer sehe irgendwie.
Hm.
Vielleicht auch aus einer dezidiert linken Perspektive dann zu sehen.
Ja, ist dann vielleicht eine Form von Beschäftigung, die eben nicht nur den Tätern des Holocaust vorbehalten ist, sondern vielleicht auch einfachen, unschuldigen, vielleicht auch noch in der Form irgendwie unbewussten aristokratischen Bürgern, die dann eben im schönen Italien so ein Haus haben, uns eben auch schön haben wollen, zeitweise für ihren Aufenthalt. Genauso wie das hier Rudi und Hedwig ja anscheinend wollen. Wobei ich da ja noch hätte drauf warten können, dass aus irgendeiner Übersprungshandlung, durch irgendeinen Vorblitzen dieser Monstrosität dieser eigentlichen Menschen, das ja nicht gezeigt wird, und ich bin froh, dass es nicht gezeigt wird und dass da meine Erwartung nicht bestätigt wurde, dass quasi noch on-cam oder vielleicht auch von mir aus nur auf der akustischen Ebene vielleicht irgendwie ja so eine Bedienstete getötet. Vergewaltigt, vielleicht auch einfach nur verprügelt wird, weil sie irgendeine kleine Nicklichkeit, irgendwas nicht beachtet hat oder weil vielleicht irgendeine Aktion falsch interpretiert wurde. Sie hat ja auch dann, als die Mutter dann abgereist ist und die Frau Hedwig mitbekam, okay, hier, Mensch, meine Mutter ist weg, hat einen Brief hier gelassen, ich bin jetzt nicht so gut drauf, jetzt steht hier noch der Frühstücksteller, willst du mich irgendwie beleidigen, willst du mich jetzt hier irgendwie vorführen, dass jetzt meine Mutter weg ist. Ich habe das schon verstanden. Und da springen immer mal so ganz kurze, ja, vielleicht so Allmachtsfantasien.
Ja, ja. Sie sagt ja auch ganz explizit, mein Mann könnte jederzeit deine Asche verstreuen, wenn ich das wollte.
Genau.
Ja.
Also diese Verkörperung als Übermensch, man hat hier, sage ich mal, das Leben dieser Menschen, die hier für einen arbeiten und einen alles hinterhertragen, irgendwie in der Hand und bestimmt jeden Tag über das Wohl und Weh und kann, wenn man das möchte, sie wie, weiß ich nicht, ja, ein altes Faxgerät einfach entsorgen oder wie schrumpelige Tomaten im Biomüll entsorgen. Also hier entsteht natürlich, oder hier wird natürlich auch in einem, ja, nicht subtil, das ist so ein Störfaktor auf jeden Fall. Das ist einer der wenigen Störfaktoren, die quasi innerhalb dieses ja schönen Komplexes, innerhalb dieses Familienlebens mal hineinbrechen, dass da ja eben so eine Brechung stattfinden kann, dass Gewalt und dass diese ja Herrenrasse auch nicht darum gelegen ist, auch das zu manifestieren, dass hier irgendwie zwischen den Menschen erster, zweiter Klasse ein Unterschied besteht, der letztlich auch rechtfertigen würde, dass man mit den Untermenschen, mit der niedrigen Rasse, dass man die auch einfach behandeln kann, dass man die tatsächlich wie Sklaven einfach besitzt.
Genau, wie es ja, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, in diesen, also im Lager auf jeden Fall gemacht wird. Und da kommen wir so ein bisschen vielleicht zu dem jungen Mädchen, was man am Anfang, oder mir ging es zumindest so, was ich gar nicht so gelesen habe, wie die eine Bedienstete, die dort im Haus ist. Das ist ja dieses eine Mädchen, was dort auch noch hilft sozusagen, ne? Also ich spreche jetzt von dem Mädchen, was das Obst verteilt sozusagen an die Lagermitarbeiter. Die wir ja durch diese Wärmebildkamera sehen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo meine Notizen dazu sind. Genau, also im Prinzip durch dieses Wärmesuchbild, was diese ganze Szene oder diese zwei Szenen natürlich sehr stark abgrenzt vom Rest des Films, die zwar auch sehr stark ästhetisiert sind, aber hier ist dieser Verfremdungseffekt natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gegeben, sodass die Szenen wirklich herausstechen durch dieses Schwarz-Weiß, ne? Und ich glaube auch durch diese Assoziation mit Wärmesuchbildern auch nochmal diese Beobachterrolle von uns als Zuschauern im Prinzip hervorhebt. Oder ich weiß gar nicht mal so, ob nur von uns Zuschauern, weil so eine Assoziation, die da drin ist, könnte natürlich auch sein, jemand sucht gerade nach diesem Mädchen, ne? Oder beobachtet dieses Mädchen oder observiert sie sozusagen, wie sie etwas macht, ne? Also dieses Beobachtetwerden ist hier ein ganz großes Thema eigentlich. Und es könnte im Prinzip auch jederzeit so sein, dass dieses Mädchen entdeckt wird, was hier eigentlich zum ersten Mal so etwas wie wirklich, ja, Genre will ich es nicht sagen, aber so einen Thrill-Faktor hineinbringt, könnte man sagen, ne? Also sie schleicht sich ja dann durch diese Gegend im Prinzip, sie wartet dann an einer Stelle auch, bis sozusagen eines der Autos der Nazis vorbeigefahren ist. Sie könnte jederzeit beobachtet werden und gefunden werden sozusagen. Und das ist ja so ein Moment, in dem der Film aus diesen ganzen Alltagssituationen, die wir vorher gehabt haben, so etwas wie Spannung eigentlich generiert, ne? Weil jederzeit ja irgendwie etwas passieren könnte. Also so, dass du wirklich mitfieberst eigentlich mit diesem Mädchen, dass das gut geht, was dort passiert, ne? Und das wird ja später dann nochmal aufgegriffen, wenn dieses Mädchen zurückkommt und wir dann eine der anderen Bediensteten draußen sehen, wie sie Wäsche von alleine nimmt, während es anfängt zu regnen. Ne? Und das macht sie sehr, sehr schnell. Also wirklich so nach dem Motto, wenn sie das jetzt nicht macht, dann könnte es gefährlich werden oder könnte Konsequenzen haben im Endeffekt. Und sie könnte bestraft werden dafür oder vielleicht sogar umgebracht werden dann dafür. Ne? Also das gibt so, das sind so Momente, die explizit an die Bediensteten oder die weniger privilegierten Menschen, die potenziellen Opfer im Prinzip gebunden sind. Und die gerade dadurch im Prinzip nochmal so diesen Gegensatz darstellen zu dem alltäglichen, idyllischen Leben der Familie Höss im Prinzip. Weil die haben diese Spannungseffekte überhaupt nicht drin. Da ist überhaupt nichts spannend. Das Spannendste ist, ob sie es irgendwann wieder schaffen, ob es der Mann irgendwann wieder schafft, zurückversetzt zu werden im Prinzip. Und dass das Leben im Prinzip dort weitergeht, neben dem Konzentrationslager Auschwitz. Da bekommen wir wirklich nochmal so einen Unterschied der beiden Lebensrealitäten im Prinzip vermittelt. Das ist so diese Funktion, die diese Szenen für mich haben, oder hast du da was anderes
vielleicht? Ja, na, ich hab's eigentlich ähnlich. Ich habe die Bediensteten des Hauses, dadurch, dass die auch im Positiv gezeigt werden, man sieht die jetzt, sage ich mal, in normalen, realen Farben und mit einer normalen, realen Farbcodes, die sind quasi in dieser Realität der Täter gefangen. Die Realität, die der Film auch eigentlich benutzen möchte, um, sage ich mal, in diesem Sujet des Holocaust zu bleiben. Dann haben wir allerdings mit Ausnahme dieses eine polnische jüdische Mädchen und das wird wie in so einer Art Negative gezeigt. Da findet eine Umkehr der Farben statt und das hat für mich signalisiert, dass hier eben auch eine andere Realität stattfindet. Die legt halt da die Lebensmittelpakete irgendwie ab, diese Äpfel und so weiter, ohne irgendeine Geste, ohne Pathos, in Todesangst. Gibt es in dieser anderen Realität der Opfer dieses leise Gegenbild. Es koexistiert neben dieser Realität der Familie Höss auch wiederum das moralische Handeln im Stillen, im Verborgenen, im Unsichtbaren und zeigt, dass diese Grundfesten der Menschlichkeit nicht weg sind, aber einfach nebenher in einer anderen Realität noch irgendwie bei Nacht im Stillen existieren, verborgen bleiben und sehr, sehr gefährdet sind, aber eben, wie gesagt, dann durch diese visuelle Darstellung für uns dann in kurzen Sequenzen mit so einem ganz speziellen, grunzenden, verzerrten, industriellen Klangteppich gezeigt werden, dass es da noch irgendwas gibt, auf dessen Perspektive man sich auch schlagen könnte und dann hätte man sofort die Realität der Opfer.
Ja, ich glaube, darüber hinaus gibt es noch zwei andere Funktionen, nämlich, dass wir sozusagen einen Blick in das Lager überhaupt bekommen, in das Arbeitslager und dass wir durch die Verteilung der Äpfel, gerade in der ersten Szene, wo ja sie einen Apfel hinlegt, einen gewissen Abstand einhält, wieder einen Apfel hinlegt, auch nochmal so ein Gefühl für die Ordnung da sozusagen bekommen. Also sie weiß das ja nur, weil eine gewisse Anzahl von Menschen dort nebeneinander aufgereiht ist, was diesen industriellen Faktor oder diese Betrachtung dieser Menschen als Arbeitsmaschinen sozusagen nochmal, diese Entmenschlichung auch nochmal hervorhebt. Ne? Also sie muss sozusagen in der Gedankenwelt der Nazis sein und sozusagen diese Vorstellung im Prinzip haben, wie diese Menschen aufgereiht sind, damit sie weiß, wo sie da Äpfel hinzulegen hat. Weißt du, also sie muss sich da reindenken sozusagen und muss sich in diese, muss sozusagen für einen Moment denken, ja, das sind jetzt Nazis, die haben hier meine Freunde und Familie und so entführt und wollen, dass die arbeiten. Wie machen die das wohl? Ne? Also sie muss sich da reindenken sozusagen, um diese Reihenfolge dann auch sozusagen hervorzuheben. Ne? Das wird hier, glaube ich, auch nochmal hervorgehoben. Ja, ich habe ansonsten gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir können über den Schluss noch sprechen, es sei denn, du hast vorher noch was anderes.
Ich habe es hier eigentlich gerade schon hingewischt. Ich sitze hier nicht mit einem Skript aus Papier da, sondern mit einem Skript aus iPad. Und da können wir gerne noch mal über diesen kleinen Epilog von mir aussprechen, der ja dann auf einmal die gesamte Gestaltung des Films bricht. Ja, wir sehen dann auf einmal Rudolf Höss, wie in Oranienburg in einem großen, fast schon universitären Gebäude steht mit einem großen Treppenaufgang, hat irgendwie einen Hustenanfall, so einen Würgeanfall, hat irgendwie Magenprobleme, irgendwas, blickt ins Dunkle. Auf einmal findet in dieses Schwarze hineinblickend ein Cut statt und auf einmal wird eine Tür geöffnet, wahrscheinlich aus einer Kammer, aus einem Zugang zu einer Gaskammer heraus, sehen wir dann auf einmal, wahrscheinlich die Putzkräfte des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau dort hineingehen, die dann für den Tourismus, für die Museumsgänger da irgendwie den Staub putzen und alles schick machen, dass man das dann auch begehen und wiederum öffnen kann und, sage ich mal, so diesem Alltag des Museums dann auf einmal nachgeht. Das ist eine Brechung, die hat schon irritiert, dass dann auf einmal irgendwie dokumentarische Bilder hier hineingepflegt werden. Das ist quasi jetzt nochmal irgendwie so ein Zusatz, der neben diesen zwei Realitäten jetzt nochmal mit reinkommt und das Ganze dann auch irgendwie nochmal kommentiert in einer Art und Weise, weil wir dann nochmal zurückschalten zu Rudolf Höss und
meinst du, es sind dokumentarische Bilder? Oder wurden die, für mich waren die, das kann ich offen sagen, arrangiert so auch, ne? Also, dass man im Prinzip die Ästhetik aus dem, was wir vorher hatten, auch durch diese Zentralperspektiven, aber durch diese starren Bildwelten, auch in einem Weitwinkelformat im Prinzip wiederhergestellt haben, nur diesmal halt andere Figuren in der Zukunft zeigt, wie sie halt, ne? Also ich habe die schon als Schauspieler wahrgenommen. Also kann natürlich sein, dass es tatsächlich Reinigungskräfte sind, die nur dabei mit Einwilligung natürlich dann gefilmt wurden. Mhm. Aber
wie auch immer. Ich bin jetzt erstmal selbst davon ausgegangen, dass das tatsächlich die normalen Arbeitsprozesse, also wirklich so widersinnig, da auch wiederum von Arbeitsprozessen zu sprechen, denen dort irgendwie Folge geleistet werden muss, damit an diesem Ort wiederum ein Dienst stattfinden kann, der nichts mit dem Holocaust zu tun hat, aber der auch irgendwas mit einer scheiß Arbeit zu tun hat. Ja, da irgendwie die Öfen zu putzen, den Boden zu schrubben, von einer Gaskammer, das erscheint auch wiederum so grotesk und da sträuben sich eigentlich einem die Haare, wie bescheuert das eigentlich ist, dass man natürlich da irgendwie für eine Reflexion sorgt, irgendwie für eine Identifikation sorgt, für eine Wahrnehmung sorgt, dieser Räumlichkeiten, die ja dann irgendwie für viele zum Glück noch da sind, aber dann geht man da durch, dann putzt man alles, macht alles schön sauber, macht dann noch irgendwie mit dem guten Reiniger, geht man da noch über diese Ofenbaren und das ist irgendwie, es ist so paradox, aber teilweise dann auch schon irgendwie okay, aber eigentlich auch stört es mich irgendwie dann zu sehen, wie da alles nochmal so schön hergerichtet wird und die Scheiben geputzt werden, damit da alle gut gucken können und so weiter und so fort. Ah, das ist, weiß ich nicht, eine Geschichtsvermittlung oder eine Aufarbeitung, die sicherlich geschätzt wird. Ich weiß nicht, ob ich das in der Form, so wie der Film, mir das jetzt vielleicht glauben machen möchte, so wie ich das jetzt wahrnehme, interpretiere, noch gut finde. Aber irgendwie ist es ebenso grotesk wie das, was wir vorher sehen.
Ja, also wir hatten ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie banal wir den Alltag der Familie Höss schon finden und wie wir das auch aus unserer eigenen Welt kennen, sodass wir im Prinzip auch sagen können, wir bekommen auch, wenn wir mit anderen Menschen von heute sprechen, den Eindruck, dass die ähnlich leben, nur dass sie halt nicht in Bezug zu diesen Verbrechen des Nationalsozialismus stehen, ne? Sondern dass sie einfach so ganz normal ihren Alltag leben, so ein bisschen putzen, ein bisschen kochen, so ein bisschen asexuell sind vielleicht und so. Diese Menschen gibt es ja durchaus auch, ne? Also im Prinzip, dass man diesen Bezug bekommt, diese Menschen, wie die Familie Höst, die gibt es auch heute, so in dieser Art und Weise. Ne? Auch wenn man, wie gesagt, an irgendwelchen Familientischen sitzt, diese banalen Gespräche hört und so weiter, dann kommt man relativ schnell auf dieses Bild, dass das so ähnlich bei vielen funktioniert. Ne? Und die Reinigungskräfte, die wir jetzt im KZ sehen, das sind, das ist nicht die Assoziation zur Familie Höss, die wir vorher gesehen haben, sondern das ist natürlich, da ist natürlich irgendwie, glaube ich, diese Assoziation da zu den Bediensteten, die im Haus der Familie Höss sind, ne? Also die alles schön machen, sodass die Familie Höss dort leben kann, sozusagen, ne? Und wenn man das jetzt weiterdenkt, könnte man ja sagen, die machen das sozusagen für uns heute, die dort reingehen und diese Musealisierung des Nationalsozialismus dort sehen, ne? Also, dass wir im Prinzip hier so eine Art Spiegelung haben der Vergangenheit, diese Vermischung von Alltag und Grauen, die wir hier in Form eines Museums ja eigentlich haben. Ne? Also ein Museum ist ja sozusagen etwas, was man in seinem Alltag mal macht. Man geht mal in ein Museum. Es gibt natürlich vielleicht die Hoffnung auch auf eine Konfrontation, aber diese Musealisierung sorgt immer auch für eine gewisse Distanz, sodass man sich aus der Entfernung quasi ansehen kann. Ne? Man muss nicht sozusagen selbst im KZ Auschwitz damals gewesen sein, um sich jetzt sozusagen nochmal mit diesem Grauen sozusagen zu schmücken oder sich dieses Grauen anzugucken. Ne? Wir sehen ja dann hinter den Gläsern zum Beispiel Schuhe, wir sehen Taschen der Opfer. Und das führt dann zu dieser, jetzt muss ich glaube ich niesen. Ich warte mal ganz kurz.
Gesundheit.
Dankeschön. Das lassen wir drin. Das ist alles authentisch hier. Realismus-Effekt ist hier das Thema. Und da kommen wir im Prinzip dazu, dass wir sehen auch Porträts sozusagen von den Opfern, die dort an der Seite angereiht sind. Das ist in so einem längeren Gang und so, ne? Und wir sehen natürlich diese Museumsbesucher nicht, aber allein der Fakt, dass das alles aufbereitet wird von Putzkräften, verweist ja auf die spätere Rezeption sozusagen von den Menschen hin, die dort in Scharen wahrscheinlich dann reinströmen und sich das alles aus der Distanz angucken. Und das fand ich, ich weiß nicht, findest du das kritikwürdig? Also du hast, ich meine klar, du hast es jetzt schon so ein bisschen sozusagen gesagt, dass du das schwierig findest, aber es gibt, das ist natürlich so eine Diskrepanz aus, auf der einen Seite möchte ich, dass über solche Angebote ein Bewusstsein für den Nationalsozialismus geschaffen wird, auf der anderen Seite ist diese, ich habe immer das Gefühl, dass man so ein bisschen dazu neigt zu sagen, diese Distanz sorgt nicht dafür, dass man diese Zeit wiedererlebt oder das ins Bewusstsein gezogen bekommt, sondern dass man sich so ein bisschen an den Leid labt auch in einer gewissen Weise durch diese distanzierte Betrachtung. Ich weiß nicht, wie würdest du das sehen?
Also ich finde es wichtig, dass durch Bildungsarbeit, durch Aufklärung dieses und jetzt ja kommt mein Wort des Tages, das ich im Radio gehört habe, dieses transgenerationale Trauma auch irgendwie aufgearbeitet wird, denn die Themen sind durchaus noch virulent, sind durchaus auch wieder aktuell in anderen Facetten, in anderen Situationen und dennoch ist es so, dass es diese Orte, dass es diese Vergangenheit gibt, die man ja bisher noch nicht so bewältigen konnte, dass ja, ein Selbstverständnis und ein kollektives Selbstverständnis stattfindet, mit dem man in eine unbeschwerte, vielleicht aufgeklärte Zukunft blicken kann. Man muss das immer wieder neu verhandeln, neu ausloten und neu bearbeiten. Und da kommt diesen Orten, diesen Erinnerungsorten natürlich eine wichtige Verantwortung zu, da diese nicht nur Orte der Vergangenheit sind, sondern letztlich auch Orte der Gegenwart und das erzeugt natürlich irgendwie eine gewisse Durchlässigkeit der Geschichte, die dann dort eben fassbar, darstellbar gemacht wird, die beeindrucken soll, die für die Dauer des Besuches und darüber hinaus natürlich auch irgendwas mit den Besuchern machen soll. Und man möchte natürlich dort auch eine moralische Lehre vertreten, die sicherlich in ihren Grundfesten und in ihrem Ansatz vollkommen berechtigt und vielleicht auch unantastbar ist, dass man das, was dort passiert ist, was der Nationalsozialismus, was der Holocaust bedeutet, auch versucht, in irgendwelchen Anleihen auch immer fassbar, begreifbar oder auch vorstellbar machen zu können. Der Film selbst spielt da jetzt mit ganz besonderen Kontrasten, die ich, wie gesagt, auch selbst erst durch den Film wahrgenommen habe, weil sie hier so ganz dicht beieinander arrangiert werden, ja, wie gesagt, dieses Säubern, dieses Beschaffen von Raum, von Zugang, da haben eben bei der Familie Höss wahrscheinlich dann eben schon Polinnen und Polen für das Wohl gesorgt und hier sorgen dann wahrscheinlich auch wieder Polinnen und Polen dafür, dass Besucher sicherlich aus aller Welt auch wieder eben einen Raum vorfinden, der funktioniert, der auch als Erlebnis begriffen wird, der eben nicht als Ort des Schreckens und der größten Verbrechen der Menschheit begriffen werden, sondern ich bin sicher, dass das für manche eben auch gewisse Art von Voyeurismus ist, die dort, sage ich mal, befriedigt werden kann, von Tourismus, von einem abseitigen Verlangen, sich das mal angucken zu wollen, weil es irgendwie spannend ist, weil es irgendwie gruselig ist und weil es irgendwie ein Ding ist, das weit weg ist, aber auch gar nicht so weit weg, dass es jetzt irgendwie ein Märchen sein könnte. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Resonanzraum, bei dem ich mir in der Darstellung, so wie das der Film gegen Ende darstellt, in seinem Epilog gar nicht mehr so sicher bin, ob das so, wie wir das derzeit machen, tun und vielleicht auch machen wollen, wenn eine Bildungsministerin davon spricht, dass irgendwelche Konzentrationslagerbesuche für Schülerinnen und Schüler verpflichtend werden sollen, ob das der richtige Weg und der richtige Umgang mit dieser Zeit ist. Kann man in Frage stellen, wäre sicherlich nochmal ein Podcast wert, könnte man sicherlich auch irgendwelche Essays und Bücher drüber schreiben, wie man damit umgehen kann, umgehen soll. Ich glaube, da sollte man auch nicht zu moralinsauer sein, aber so wie es hier dargestellt wurde, dass da wie gesagt alles nochmal hübsch gemacht wird, von genau eben den wahrscheinlich betroffenen Verwandten anderer Generationen, weiterer Generationen, natürlich Richtung Gegenwart, ist irgendwie ein ganz komisches Schicksal oder eine ganz komische Tatsache, die man eben durch die Darstellung hier nochmal ganz anders reflektiert.
Jetzt ist es ja so, dass wir über den Film hinweg auch dieses Spannungsverhältnis immer wieder hatten zwischen der Familie Höss und den Bediensteten, wo ja auch theoretisch jederzeit etwas implodieren könnte und dadurch ja auch schon so eine gewisse Spannung entsteht, ne, im Sinne von, ist da vielleicht dann irgendwann mal ein Bediensteter weniger, weil er sich irgendwie daneben benommen hat oder eine in dem Fall. Und gleichzeitig haben wir ja diese Allgegenwärtigkeit der Gräueltaten auf der anderen Seite der Mauer durch den Ton. Findest du, dass ein Film wie The Zone of Interest dahingehend auch so eine Art Musealisierung darstellt, die vielleicht ebenso kritikwürdig wäre, wie man das vielleicht in der Auseinandersetzung innerhalb dieses Museums, was im Film gezeigt wird, machen könnte, dass man das genauso kritisieren könnte? Also ist das, was wir uns angucken, nicht auch so eine distanzierte Labung an den Opfern zum Beispiel?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn man sich darauf einlässt, aber das kann man auch nur unter der Prämisse des Vorwissens machen, dass hier ein Ton erstellt wurde, dass hier Töne, dass hier eine akustische Präsenz erstellt wurde, die nach, sag ich mal, Zeitzeugenaussagen, die nach Dokumenten, Berichten und so weiter erfolgte, dann könnte man sich jetzt darauf einlassen und sagen, okay, das Ganze wurde hier nach dem höchsten Stand der Wissenschaft, hier wurden irgendwie 600 Seiten zusammengeschrieben, wie hier was zu klingen hat, wie was in welcher akustischen Komposition steht und in welcher Distanz zu dem eigentlichen Haus der Höss steht, dann könnte man auf der einen Seite drüber froh sein, dass man diesen Vorstellungsraum erschließen kann, dass man hier wirklich ein Film hat, eine visuelle wie auch akustische Darstellung hat, die man getrennt voneinander betrachten kann, die man aber auch vergemeinschaften kann, die einen neuen Beitrag zu einer wahnsinnig schweren Thematik liefern. Könnte man das jetzt auch kritisieren, dass hier versucht wird, irgendetwas nachzuempfinden, was vielleicht nicht darstellbar ist mit den Gedanken eines Adornos oder einer Hannah Arendt und so weiter? Vielleicht auch nicht. Man kann das vielleicht auch einfach nicht ebenbürtig darstellen, so wie es vielleicht Film und Literatur versucht. Tja, da könnte man jetzt natürlich einen Film wie The Zone of Interest einreihen. Allerdings weiß ich nicht, ob Film oder ob jegliche Darstellung des Holocaust an sich überhaupt dazu dienen sollte, irgendwas auch nur in die Nähe dessen zu bringen, was man als realitätsnah betrachten könnte. Man kann alles vielleicht als Versuche, als Experimente beschreiben, als respektvolle Annäherung an eine Sache, die man wahrscheinlich nicht begreifen kann und an der sich auch die Nachkriegsliteratur und die Nachkriegsphilosophie irgendwie dem verwehrt und das negiert. Ist schwierig. Könnte ich jetzt gar nicht so trennscharf beantworten. Da müsste man sich nochmal Gedanken drüber machen. Aber die Kritik an sich habe ich jetzt erstmal als solches, so wie du sie mir gerade versucht hast, mal als Beispiel zu geben, habe ich noch gar nicht reflektiert. Mhm. Ist ein interessanter Ansatz.
Mhm. Ich würde sagen, dass man durchaus so eine Kritik anlegen könnte an einen Film wie Schindlers Liste, der sich tatsächlich, glaube ich, wo wir uns als Zuschauer auch ja, daran laben klingt ein bisschen zu hart, aber das als Entertainment-Faktor benutzen können, wie Amon Göth mit diesen Insassen umgeht, des Lagers sozusagen, ne? Und wo dann auch nochmal die schauspielerische Leistung hervorgehoben wird, ne? Also so ganz abstrakte Gedanken irgendwie, die überhaupt nichts mit dem Leid an sich zu tun haben, sondern man lobt das dann im Nachhinein noch so als eine lobenswerte Darstellung, die für die Oscars vielleicht ausgezeichnet werden könnte oder sowas, ne? Da finde ich die kulturelle Verarbeitung im Nachhinein immer so ein bisschen befremdlich. Aber bei Spielberg ist es ja auch so, dass wir dann zum Beispiel auch diese herausstechenden Szenen haben von dem Mädchen mit dem roten Umhang, was dieses Werk auch ganz klar als künstlerisch irgendwie darstellt und als Film, der eine gewisse Distanz wiederum hervorruft, also nicht Realität nachbilden möchte in dem Sinne, sondern etwas über diese Zeit sagen möchte. Und deswegen würde ich sagen, dass man bei The Zone of Interest diese Kritik eigentlich auch nicht anlegen kann, gerade weil der Film so künstlich wirkt. Also gerade weil er durch diese direkte Gegenüberstellung, dieses direkte Aneinanderreihen der scheinbaren Familienidylle und dem Lager dahinter, diese direkte Gegenüberstellung von Visualität und auditiven Elementen, dass das so künstlich in sich wirkt, dass der Film offensichtlich uns etwas sagen möchte über das Verhältnis von spießbürgerlichem Alltagsleben und dieser Banalität eben, die vor dem Hintergrund der Gräueltaten stattfindet. Also es geht wirklich um eine ganz spezifische Aussage, hatte ich das Gefühl, die hier künstlerisch auch ganz klar als solche erkennbar transportiert wird über den Film, wo es gar nicht so stark darum geht, Realität abzubilden, würde ich sagen, sondern das ist in sich schon so zwar alltagsnah, dadurch, dass wir diese Alltagsgesten erkennen, aber in dieser Kombination von allen Elementen wiederum so künstlich und zusammenkonstruiert, dass wir eigentlich die ganze Zeit davor sitzen und sagen können, das hier ist ein Film, es ist ein Kunstwerk, was eine bestimmte Aussage über diese Zeit treffen möchte. Vielleicht auf eine gewisse didaktische Art und Weise, aber nicht auf eine Art und Weise, dass hier uns museal etwas gezeigt werden soll im Sinne von, ne, dass wir davor stehen sollen und trauern sollen, uns daran laben sollen, sondern eigentlich da relativ emotionslos das als Zuschauer auch analysieren sollen, dieses Zusammenkommen sozusagen dieser Elemente. Und von daher würde ich persönlich diese Kritik so nicht äußern. Ich wollte nur mal gucken, ob du das genauso siehst oder anders vielleicht.
Oh, das ist wirklich schwierig. Ich tue mich gerade schwer. Ich finde den Film auch nicht sonderlich künstlich. Er ist nicht theatral. Wie gesagt, da ist nichts drin, was süß machen soll, was dramatisieren soll. Aber ich finde, er hat auf eine ganz nüchterne, fast schon neutrale, visuelle Art und Weise, so eine Dialektik von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Die Sichtbarkeit, da findet der Film statt, da findet vielleicht dieses kleine Familiendrama statt, aber wie gesagt, in der Unsichtbarkeit findet dann eben auch diese Unsichtbare, nur diese Hörbare, man kann es nur assoziieren, diese Vernichtung statt. Und dieser Zwischenraum, das heißt diese Mauern, dieser Zaun und diese Tore und so weiter, da findet dann halt diese Grenzüberschreitung statt von einer nicht moralischen Lehre im Sinne von etwas beibringen wollen, sondern einfach von einem Leerstand. Da ist so ein kurzer Nullpunkt, ich glaube, wie nennt man das beim Schwarzen Loch? So dieser Ereignishorizont. So dieser weiteste Punkt, an dem man in ein schwarzes Loch vordringen kann, bevor alles quasi, alle Materie darin quasi verschluckt wird. Und genau diese Materie ist hier halt, diese dunkle Materie ist ja halt eben dieser Lagerraum, dieses Innere des Lagerraums, in dem wir nicht hineindringen. den wir eben nur hören können und eben durch dieses Hören interpretieren und assoziieren, wie gesagt, rekonstruieren, dekonstruieren. Da kann man sich ja als Mensch, der über diese historischen Ereignisse Bescheid weiß, nicht dagegen erwehren. Ja, letztlich wird ja auch versucht, etwas Historisches zu rekonstruieren. Es gab ja auch einen Rudolf Hess. Der hat ja auch einen relativ langen Wikipedia-Eintrag. Kann man alles nachlesen. Der soll auch eine Frau gehabt haben, die Hedwig hieß, die auch irgendwie eine sehr gute studierte Biografie hat. Es gab das Konzentrationslager Buchenwald. Hätte man das jetzt verkünstlichen wollen, dann hätte man da mehr Fantasie einfließen lassen können. Da wäre es halt nicht Konzentrationslager Buchenwald war Quatsch, wäre es Auschwitz gewesen, sondern hätte man irgendeinen Fantasienamen erfunden, Fantasiebiografien und irgendeine Handlung, die es so nie gegeben hat. Aber wahrscheinlich gab es genau diese Situation mit der, ja, des Lagerkommandanten in Buchenwald, weiß ich nicht, in Bergen-Belsen, in Dachau und so weiter, eben auch. Wahrscheinlich ganz ähnlich, mit ähnlichen Motiven, mit ähnlichen Problemen und mit einer ähnlichen Distanz, ob der Allgegenwärtigkeit dieses Schreckens zu dieser Situation, die hier eben nur an einem kleinen Beispiel über mehrere, weiß ich nicht, Wochen, Monate hinweg an der Familie Höss, sage ich mal, exemplarisch manifestiert wird.
Mit künstlerisch meinte ich auch eher, dass die Bildästhetik auf ihre Konstruiertheit hinweist. Also, dass man zum Beispiel diese Aufnahme sieht von diesem Vorgarten mit dem Turm dort im Hintergrund, wie dann noch der Rauch aufsteigt sozusagen. Oder dass wir dann diese Fahrt, diese seitliche Fahrt durch den Garten haben oder diese Zentralperspektive von dem von diesem Planschbecken mit der Rutsche und so. Zentralperspektivisch aufgenommen, die Kinder sind drumherum, die Figuren sind irgendwie in so einer symmetrischen Art und Weise, nicht unbedingt symmetrisch, aber schon in einer Art und Weise aufgestellt, dass du verschiedene Blickpunkte immer an allen Ecken hast sozusagen. Mhm. Und die Bilder bewegen sich ja auch nicht. Das heißt, sie weisen darauf hin, dass hier etwas hergestellt wurde, damit wir etwas erkennen. Das ist jetzt kein Dokumentarstil, dass du zum Beispiel jemanden hast, der hier wie der Onkel, der mit einer Kamera noch rumlaufen würde und das alles filmen würde. Das ist jetzt nicht wie, warum läuft Herr R. Amok zum Beispiel, ne? Sondern es ist quasi, ich meinte damit, dass die Bildkonstruktion darauf hinweist, dass hier etwas hergestellt würde für uns als Zuschauer, ja, sozusagen, okay, ne? Dass wir es hier mit historischen Figuren und so weiter haben, das ist ja klar. Also die gab es ja alle. Das ist tatsächlich ja so, ne? So. Aber sozusagen in dieser Kombination aus, wir haben hier das Haus der Familie Höss, wir stellen diese idyllischen Bilder her und stellen aber auch das Konzentrationslager direkt daneben, sodass wir die ganze Zeit diese Gegenüberstellung haben und so weiter, wie es ja in der Realität dann nicht so war. Ne? Das war ja noch eine gewisse Entfernung sozusagen davon. Ja. Das meinte ich damit einfach nur, ja.
Okay, nee, also da muss ich dir wiederum zustimmen. Ja, also der Film weiß, dass es auf jeden Fall das Publikum gibt. Die Kamera weiß das, die Montage weiß das, der Ton weiß das auch und die Figuren sicherlich auch, ja.
Möglicherweise, ja, genau. Weiß nicht, ob man Sandra Hüller anmerkt, dass sie gefilmt wurde da währenddessen, aber genau. Genau, dann haben wir eigentlich nur noch, also wir hatten ja jetzt gerade so ein bisschen drüber gesprochen, über diesen Museumspart ganz kurz. Wir haben aber nochmal einen Schnitt zurück in die Gegenwart und dann sehen wir nochmal, wie Rudolf Höss sozusagen nach unten geht in die Dunkelheit. Übrigens, diese Gänge sind auch sehr interessant mit diesen Vierecken überall auf dem Boden und sowas. Bei Projektion hatten sie was von Lynch-esque auch gesagt und es erinnert tatsächlich so ein bisschen entfernt auch an diese Gänge in Twin Peaks zum Beispiel, ne, die man da hat. Aber es hat was sehr Surreales durchaus zumindest, ne, das kann man glaube ich sagen. Und dann geht er nach unten ins Unbewusste, ins Vergessen, in die Hölle. Man weiß es nicht ganz genau, das ist Interpretationsspielraum. Und damit ist der Film zu Ende eigentlich. Hast du noch abschließende Worte zu The Zone of Interest? Mir ist aufgefallen, ich habe überhaupt nicht über Under the Skin gesprochen. Das habe ich einfach komplett vergessen. Aber das mache ich, nee, das mach mal ein andermal. Den lege ich dir irgendwann einfach mal hin. Ich habe den dreimal gesehen, ich fand den super spannend.
Ach so, du fand, das hätte ich dich jetzt gefragt, was sagst du eigentlich dazu? Zu Under the Skin. Kann man irgendwie Bezüge zwischen den Filmen entdecken?
Ich liefere es jetzt einfach noch nach. Wir können mit Sicherheit mal über den Film irgendwann sprechen, aber ich liefere es jetzt einfach mal nach. Also Under the Skin, ist ja sein Vorgängerfilm. Knapp 10 Jahre davor ist der erschienen, 2013, und also vor The Zone of Interest. Und es geht da um eine Frau, die gespielt wird von Scarlett Johansson, wo nahegelegt wird, dass sie ein Alien ist, also aus dem Himmel kommt sozusagen. Und sie fährt mit einem Van durch die Stadt, kleidet sich auch entsprechend aufreizend, also benutzt Lippenstift, hat eine schöne Frisur sich gemacht, es wird vorher eine menschliche Frau umgebracht tatsächlich von einem Partner, den sie hat, damit sie deren Kleidung tragen kann. Und es geht darum, dass sie im Prinzip durch Schottland fährt. Der Film spielt dort in Schottland. Und Männer zu sich ins Auto einlädt und diese dann in ein Haus bringt, wo diese Männer dann in der Hoffnung, Sex mit ihr zu haben, ihr folgen. Und auf dem Weg, während sie ihr folgen, in so einen schwarzen, wie so eine schwarze Flüssigkeit hineinlaufen im Prinzip. Und dann, es wird nahegelegt, dass sie sozusagen Nahrung besorgt für die anderen Aliens oder so, von denen wir nichts sehen. Aber das wird alles sehr abstrakt gehalten und eigentlich nie ausformuliert und so weiter und so fort. Und es geht in dem Film ganz stark darum, über das Verhältnis von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, was der Titel auch schon so ein bisschen nahelegt. Also was ist unter der Haut und was ist über der Haut? Über der Haut sozusagen diese Frau, die, wir haben im Prinzip diesen Alien, der versucht, über seine Äußerlichkeit so etwas wie ein attraktives Wesen zu schaffen oder einen attraktiven Menschen zu schaffen, der sozusagen dazu in der Lage ist, Männer ins Auto hinein zu verführen, um dann das Versprechen auf Sex mit ihnen, mit denen vollführen sozusagen, ne? Also denen Hoffnung darauf zu geben, auf Sex zu haben. Und es wird aber im Verlauf des Films klar, dass sie als außerirdisches Wesen auch nicht so richtig über die Gepflogenheiten der Menschen eigentlich weiß, dass sie das alles schauspielert quasi. Und es gibt dann aber noch andere Momente, in denen wir unterschiedliche Männer sehen. Also wir sehen zum Beispiel dann auch jemanden, der ein total missgebildetes Gesicht hat, der wahrscheinlich noch nie so stark mit einer Frau zu tun hatte oder empathisch von einer Frau behandelt wurde wie in diesem Moment, obwohl sie diesen Moment ja eigentlich nur schauspielert im Prinzip. Das ist eine super interessante Szene dann, wenn wir das sehen. Und das ist im Prinzip auch so ein Thema, was sich bei The Zone of Interest so ein bisschen durchsetzt, zumindest dieses, oder was ich vorhin so ein bisschen andeuten wollte mit diesem Verhältnis von Individuum und sozusagen dieser Maske, der bürgerlichen Maske, die man sich selbst drauf konstruiert dann irgendwie, ne? Also so dieses Verhältnis von, was verspricht ein Mensch sozusagen durch seine Äußerlichkeit zu sein, zum Beispiel eine Hausfrau oder ein Lagerkommandant, und was steckt tiefer darunter noch für einen Mensch versteckt, der andere Leidenschaften und so weiter hat und so. Ne? Da würde ich eine Parallele sehen zwischen The Zone of Interest und Under the Skin. Der Film an sich ist aber ästhetisch ganz, ganz anders gehalten, also viel weniger so, dass er seine Künstlichkeit nach vorne drückt wirklich, sondern eher eine Ästhetik bedient, die im Sinne eines gewissen Narrativs steht, was Under the Skin dann vollführt. So. Und das ist, ja, ganz spannend. Der Film bietet noch ganz, ganz viele andere interessante Gedanken und oder ruft die zumindest hervor. Ich fand den extrem, extrem spannend, ja. Mhm. Einer der besten Filme, würde ich sagen, die ich dieses Jahr gesehen habe, so. Kann ich glaube ich, sagen, ja.
Gibt's Gewaltdarstellung?
Ui, das ist eine gute Frage.
Ich stelle mir jetzt gerade nur die Frage, ob vielleicht dieses Implizite, dieses Nicht-Zeigen irgendwie so ein Ding bei Glazer ist.
Es ist so, dass diese Menschen, jetzt spoilern wir den Film schon so ein bisschen, aber ist egal, damit müsst ihr jetzt leben, dass diese Menschen, die quasi in diese Flüssigkeit einsinken, in diesem Haus, dass bei denen irgendwann so etwas passiert, dass sie innerlich platzen, wenn man so will. Das sieht man aber nicht, sondern man sieht dann nur noch diesen Hautlappen, der dann dort rumschwingt. Das sieht in dieser Flüssigkeit. Und dann sehen wir im Prinzip dann aber ein Bild, wie dieses Fleisch sozusagen wie in so einer industriellen Verarbeitung über so eine Rinne lang fließt sozusagen, als so eine Art Fleischmasse aus mit Blut noch und so. Ne? Also das hat auch so ein bisschen was von dieser industriellen Nutzung sozusagen von bestimmten Menschen, wenn man so will, von Opfern im Prinzip, ne? Hat jetzt keine Assoziation zu bestimmten Rassenideologien oder sowas oder von Hierarchisierung generell zwischen unterschiedlichen Ethnien oder so. Hat aber auf jeden Fall, also du hast ja diesen Gewaltaspekt angesprochen, Gewalt wird in dem Film auch nicht gezeigt eigentlich. Es werden Vergewaltigungen angedeutet auf jeden Fall. Und es gibt so etwas wie eine Enthauptung, das mal so zu sagen, die aber auch nicht besonders affektiv wirkt oder eher dadurch, glaube ich, nicht besonders schwierig zu gucken ist, durch das, was dort drunter dann zu finden ist, um das mal so zu sagen, ja. Also es gibt keine exzessiven Gewaltdarstellungen eigentlich in Under the Skin, nee. Es ist aber ein Film, der einen philosophisch und gedanklich sehr stark herausfordert, auch durch die vielen Unklarheiten, die der Film bietet. Also auch dadurch, dass man die ganze Zeit gezwungen wird dazu, sich zu fragen, was steckt eigentlich in dieser Figur Scarlett Johansson drin, weil sie, weil klar wird, dass sie sehr, sehr viel schauspielert, also ihre Figur schauspielert sehr viel, aber was gibt's da eigentlich noch dahinter? Was sind eigentlich Bedürfnisse? Was ist da, was steckt da eigentlich für ein Wesen dahinter? Was für Gedankengebilde stecken da drin? Das ist sehr schwer, durch ein sehr minimalistisches Schauspiel von Scarlett Johansson eben sehr schwer zu sagen, tatsächlich, ja. Und das verändert sich aber auch durch bestimmte Ereignisse im Verlauf des Films, durch gewisse Handlungen, die sie vollführt. Also das ist ein super spannendes Konstrukt, was der Film aufbaut.
Ja. Und das ist der erste Langfilm Jonathan Glazer?
Nee, der dritte. Er hatte ja davor noch, also die anderen beiden habe ich nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber ja. Er hatte ja davor noch Sexy Beast im Jahr 2000 veröffentlicht und Birth im Jahr 2004 mit Nicole Kidman, soweit ich weiß.
Okay.
Habe ich aber leider nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen. Aber Under the Skin hatte ich zufällig zu Hause und dachte, es lohnt sich, den vielleicht zu gucken im Vorfeld. Auch weil der von einer ganzen Reihe von Leuten, denen wir, glaube ich, durchaus zugetan sind oder deren Produkte wir so konsumieren, also zum Beispiel auch Marco Stiegelecker, Sebastian Seidler, die bei Projektion ja mal beide gepodcastet haben. Stiegelecker macht das ja immer noch. Und andere Leute, die so in diesem, in Anführungsstrichen, Dunstkreis sich auch so bewegen, ist das so ein Film, der da auch sehr gefeiert wird, so Under the Skin, so, genau. Und da dachte ich, ich muss mir das mal, ist eine schöne Gelegenheit, sich den mal anzugucken.
Sehr empfehlenswert. Wo hast du den gesehen?
Bitte?
Wo hast du den gesehen?
Bei mir zu Hause auf Blu-ray.
Auf Blu-ray, okay. Na?
Genau. Ja. Sehr empfehlenswert. Vielleicht liegt er irgendwann mal hier oder du guckst ihn selber einfach mal. Das ist auf jeden Fall, ist das ein guter, sehr toller Film. Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich der letzte Artikel, wenn man nach unten wischen würde, bis ein Ende kommt, bei meiner Amazon-Liste, Merkliste. Da habe ich so einige Bücher, einige Filme und da, ja, verstaubt der, glaube ich, schon jetzt mitunter seit Jahren. Ich weiß gar nicht, wie ich mal drauf gekommen bin. Wahrscheinlich auch durch irgendeinen Podcast, durch irgendeine Empfehlung, vielleicht auch durch irgendeine Kritik, Rezension. 2013 war noch nicht mein Jahr als Filmenthusiast und so weiter. Das kam erst später. Aber ja, man hört ihn dann doch immer wieder. Jonathan Glazer eher nicht. Also jetzt Birth oder wie war der andere Film?
Sexy Beast.
Sexy Beast. Noch nie gehört, deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass der 2013 wirklich der erste war und jetzt 2023, 10 Jahre später, dann wahrscheinlich erst der nächste. Lässt sich da auch einiges an Zeit, macht glaube ich auch nicht nur Film, sondern auch, weiß ich nicht, Musik, schreibt Drehbücher, ist vielleicht auch noch selbst Schauspieler, da bin ich jetzt gar nicht so sattelfest, aber ja. Ganz beachtlich, was da in so ein paar Filmen rüberkommen kann.
Zeigt auf jeden Fall, dass wir wahrscheinlich eine lange Zeit zu warten haben, bis wir den nächsten Jonathan Glazer-Film sehen. Wir warten einfach drauf, mal gucken. Bis dahin besprechen wir andere Filme.
Und, das tun wir, ja.
Ja. Ich habe tatsächlich mir überlegt, ob wir nicht so eine Art Special-Folge das nächste Mal machen, wo wir mal wieder über generell unsere Filmrezeptionen und so weiter sprechen und so fort. Da ist mir aber dann doch was anderes eingefallen. Tatsächlich ganz spontan auf dem Weg hierher, worüber wir mal sprechen müssen. Deswegen habe ich den Film jetzt auch nicht dabei. Hm. Ich werde ihn dir im Verlauf der Anfang nächster Woche aber mal in den Briefkasten schmeißen.
Machen wir so.
Und zwar habe ich letztens eine Folge gehört von deinem anderen Podcast, Kino Im. Und wir hatten da schon mal
ich
kurz
weiß
drüber
es
gesprochen.
Auch. Sag bitte nichts, ich weiß es, okay.
Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Ja. Ich werde es aber schonend machen. Du hast da gesagt, oder hast gesagt, dass es ja diesen Scarface-Film aus dem Jahr 1983, glaube ich, war es gibt, oder aus den 80ern, ich bin mir gerade gar nicht sicher, was das Jahr angeht, von Brian De Palma, der ja sehr gut sein soll. Ich selber kenne ihn tatsächlich noch gar nicht, ich habe den noch gar nicht gesehen, ist aber auf jeden Fall ja ein ikonischer Film. Und du hast dann gesagt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was du gesagt hast, du hast gesagt, du hast gehört, es gab da auch ein Original von, also dieser Film ist ein Remake und dieses Original wird ja auch nicht so gut sein wie der Brian De Palma, den man ja vielleicht, oder nicht so ikonisch, ich bin mir wie gesagt gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall ging es glaube ich so ein bisschen um die popkulturelle Bedeutung und da kann man mit Sicherheit sagen, dass der Brian De Palma Film mit Sicherheit einen sehr großen Einfluss hat. Mir wurde in dem Moment aber klar, dass du den Original Scarface noch gar nicht kennst, aus dem Jahr 1932 von Howard Hawks, einer der stilgebendsten Gangsterfilme, wenn man so will, die es überhaupt in der Filmgeschichte so gibt, von einem tollen Regisseur, den wir unbedingt mal behandeln müssen in diesem Podcast. Und deswegen werde ich dir Anfang kommender Woche Scarface von Howard Hawks in den Briefkasten schmeißen und dann reden wir über diesen Film. Einfach. Ich bin nämlich ein sehr großer Fan von diesem Film und habe ihn schon sehr oft gesehen. Und freue mich sehr auf das Gespräch über Scarface.
Nein, ich finde das sehr, sehr gut, dass wir darüber sprechen können. Vielleicht kann ich da den Eindruck auch korrigieren. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht rechtfertigen. Hört doch gern mal selbst in die Folge rein. Ich glaube, das, die Folge heißt Kino im Remake. Nur ganz kurz, ich hatte da in dem Moment Beispiele gesucht, in denen das Remake, ich hatte auch Behind Blue Eyes von The Who und Limp Bizkit verglichen, wo ich wiederum das Remake...
Da habe ich auch eine Krise gekriegt, als ich das gehört habe, aber dazu an anderer Stelle.
Deutlich besser finde. Aber genauso habe ich das dann wahrscheinlich versucht, ich kann jetzt nur mutmaßen, ich weiß es gar nicht mehr selber, dass dann auch Scarface wahrscheinlich in der Wahrnehmung der breiten Masse wahrscheinlich der Kultfilm schlechthin ist, wenn es um den Gangsterfilm, wenn es um den Noirfilm, wenn es um den, weiß ich nicht, Mafiafilm geht. Ja, genau. Und jetzt muss ich mich quasi mal meinen inneren Geistern stellen und vielleicht mal so ein bisschen was reorganisieren. Wir werden es sehen. Von Howard Hawks.
Von Howard Hawks, der anscheinend auch so ein bisschen vergessen ist. Ich habe letztens mal, war ich mal auf Instagram wieder mal kurz unterwegs, als ich eine Folge irgendwie, also einen Post veröffentlichen musste. Und habe da so eine Liste gesehen oder so ein Tournament gesehen, die besten Hollywood-Regisseure aller Zeiten gegeneinander. Und da wurde sozusagen der beste Hollywood-Regisseur überhaupt gesucht. Und da hat Christopher Nolan dann am Ende gewonnen. Und ich hatte so, als ich mir diese Liste angeschaut habe von Regisseuren, die da zur Debatte standen, quasi mir gedacht, nee, das ist keine Liste der besten Hollywood-Regisseure aller Zeiten, das ist so eine Liste der besten Hollywood-Regisseure seit den 70ern wahrscheinlich, so. Aber davor, die Filmgeschichte existierte für diesen Menschen nicht, außer Alfred Hitchcock, der noch mit dabei war, und Stanley Kubrick, glaube ich. Und dachte mir, ja, ist schade, Howard Hawks ist schon ganz schön vergessen, aber der hat sehr, sehr viele interessante und sehr unterschiedliche Filme in sehr unterschiedlichen Genres gemacht und ist einer der großen inszenatorischen Meister des alten Hollywood-Kinos. Also ganz, ganz tolle Filme, die er gemacht hat. Und da steht Scarface dem in nichts nach. Wir müssen bei Scarface noch über ganz, ganz viele andere Sachen sprechen, auch was der Film für eine Geschichte hinsichtlich verboten hat im Prinzip. Also Indizierung und so weiter und so fort und Zensur. Die Geschichte ist da extrem spannend. Und ich bin vor allem, werde mal so ein bisschen diesen Foreshadowing-Effekt gleich reinbringen, dass wir es hier im Prinzip mit einem Film zu tun haben, in dem auf filmischer Ebene im Prinzip ein Diskurs über Zensur geführt wird im Prinzip. So, das kannst du mal vielleicht gleich mitnehmen in die nächste Folge so. Ja. Und das vielleicht als Teaser für die nächste Episode, weil der Film ist dahingehend tatsächlich historisch sehr bedeutend. Ja. Scarface von Howard Hawks, 1932. Wir sind gespannt. Nächste Episode von Lukas.
Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ciao, macht's gut.
Ciao.